Sebastian, wir sitzen mal wieder hier zusammen.
Mal wieder.
In meinem Wohnzimmer und podcasten.
Weißt du mittlerweile denn, wie vielte Episode wir haben?
Wir haben die 10. Eigentlich müssten wir dann so.
Eigentlich müssten wir was feiern. Was
machen, ne? Aber wir haben gar nichts vorbereitet
wir haben,
jetzt.
Wir haben nichts vorbereitet. Hey, wobei, rechnerisch ist es ja nicht meine 10. Ne?
Es ist nicht dann. Ja, du bist nicht.
Seit Episode 3 dabei.
Ja, aber läuft doch eigentlich.
Es läuft.
Ich finde es bis jetzt eigentlich ganz gut. Es ist irgendwie ein schönes Podcast-Projekt, was ich auch irgendwie. Ich finde daran halt schön, dass es mich irgendwie so Woche für Woche begleitet. Weißt du?
Ja, man weiß halt so direkt so, okay, die Woche fängt es wieder an.
Ja, und man schaut auch, gerade jetzt so für die Presseschau, schaue ich auch ein bisschen anders auf die Meldungen und so, die irgendwie, über die gesprochen wird, die diskutiert werden. Und auch die Spiele, die ich spiele, weil ich halt weiß, dass ich immer am Ende der Woche irgendwie vielleicht ein bisschen was dazu sagen werde.
Ja.
Und das finde ich immer ganz schön. Und auch ein Thema der Woche, was wir immer haben, das wir gleich dann ankündigen. Das, ja, weiß ich nicht, das macht man sich immer dann so im Hinterkopf so ein bisschen Gedanken darüber. Das ist irgendwie alles ganz nett. Auch wenn wir jetzt nicht so super viele Zuhörer haben, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß
gar nicht, wie viele wir haben.
Also es ist schon immer noch so, dass bei uns auf dem Blog, es ist ja so, im Moment gibt es ja nicht viel anderen Content.
Wir sind die einzigen Content-Ersteller, ja. Es kann sich keiner beschweren, dass wir nichts machen würden.
Eben. Und ja, aber oh, was es auch noch gibt, ist nämlich das neue Game Lab, haben wir jetzt gesehen an der Uni.
Ja.
An der Uni Marburg. Das können wir vielleicht kurz, bevor wir offiziell in den Cast einsteigen, können wir es vielleicht sagen. Das ist, es gab vorher ja ein Game Lab hier an der Universität Marburg in der Biegenstraße und das ist jetzt umgezogen. Das ist jetzt in der philosophischen
A-Turm.
Fakultät im A-Turm. Und da treffen wir uns wöchentlich. Also falls ihr dazuhört, die wenigen, falls da jemand dabei ist, der irgendwie vielleicht an der Uni Marburg studiert oder vielleicht auch neu an die Uni kommt jetzt im nächsten Semester und Interesse daran hat, sich mit Games in irgendeiner Form auseinanderzusetzen, also hauptsächlich in einer wissenschaftlichen Form auseinanderzusetzen, dann könnt ihr immer mittwochs um 14 Uhr im Raum 8A8 vorbeikommen. Das fängt allerdings jetzt erst ab dem nächsten Semester dann, wann das ist, Mitte Oktober, glaube ich. Und dann, wir sind auch jetzt eigentlich schon da.
Sind wir schon jetzt da. Ja.
Also könnt ihr jederzeit dort vorbeikommen, mittwochs um 14 Uhr.
Mhm.
Und dann sprechen wir dort über Games. Da gibt's ein paar Konsolen und
wir spielen auch
leistungsstarken Rechner. Ja, nächste Woche spielen die jetzt was, während wir auf der Gamescom sind. Die machen eine Spielesession. Gemein. Ne?
Das ist echt gemein. Die denken sich einfach, komm, warum sollen die beiden ihren Spaß haben und wir uns über Game Studies unterhalten. Ja, wir spielen halt.
Ja. Und da lernt ihr dann auch, wenn ihr da hinkommen wollt, dann lernt ihr die ganzen Leute, die Namen, die wir hier immer mal wieder erwähnen. Annika Simon und Alexander Henz und sowas. Das sind alles so Persönlichkeiten, die ihr dann live und in Farbe
Persönlichkeiten.
Ein Autogramm abholen vielleicht.
Ja.
Autogramm von Alexander Henz.
Geben wir eigentlich auch Autogramme, wenn wir auf der Gamescom sind?
Also, falls,
falls irgendjemand.
Ich habe schon mal ein Autogramm gegeben.
Nein.
Ernsthaft? Ja, ich habe schon mal ein Autogramm gegeben. Da war ich ungefähr 18, 19 und ich habe immer in unterschiedlichen Bands gespielt.
Mm.
Und ich war halt immer der Gitarrist und Sänger. Mm. Und dann kriegst du halt die meiste Aufmerksamkeit.
Natürlich kriegst du die.
Das ist also was ich gar nicht so unbedingt mag. Ich finde es eigentlich schöner. Ich würde am liebsten.
Hinten im Schlagzeug, ja.
Und dann, ja, genau. Schön verstecken, keiner kennt dich so.
Am besten noch das Licht ausdrehen so oben.
Ja, ich bin nicht unbedingt so der Bühnenmensch, wobei sich das auch gelegt hat. Ich habe am Anfang meine Bands, da ging das immer sehr chaotisch zu auf den Konzerten. Da fiel alles viel auseinander, ja. Irgendwie nach dem dritten Stück war keine Gitarre mehr gestimmt und so. Und jetzt habe ich aber im Moment noch eine andere Band, Lotte heißt die.
Ja.
Und ein bisschen Schleichwerbung. Hallo, wir veröffentlichen sowieso nichts. Also wir haben einen YouTube-Kanal, da sind ein paar Videos, die kann man sich mal angucken von einem Live-Konzert. Ansonsten haben wir da echt noch nicht viel irgendwie veröffentlicht und darum geht es uns auch gar nicht so sehr. Da ist es allerdings so, dass da jetzt viele Leute in der Band oder die Leute, die in der Band sind, sind alle sehr gute Musiker. Und da kann man sich so richtig schön fallen lassen auf der Bühne, weil man halt weiß, wenn jetzt irgendwas schief geht oder sowas, die wissen alle, was dann abgeht, ja, was man machen kann. Da ist es auch nicht so drastisch, wenn man eine Seite reißt oder sowas, weil einfach irgendwie jeder sich auskennt.
Mhm.
Und man muss sich nicht irgendwie um alles in den Kopf machen. Was ich aber eigentlich erzählen wollte.
Du hast auch Autogramme gegeben.
Genau, und da war es war meine erste Band, Catch a Saint hieß die.
Okay.
Und da, eigentlich meine zweite Band, egal. Und da haben wir ein Konzert gespielt, hier in der Möhneburg war es, glaube ich.
Ui.
Irgendwie. Und da waren immer, wir hatten so ein paar wenige Groupies. Die sind uns immer hinterhergereist.
Okay.
Weil wir hatten so ein bisschen da so einen kleinen Boyband-Charakter.
Nein.
Und dann sind die uns hinterhergereist, auch zu den Konzerten. Und dann haben die dann nach dem Konzert, war ich am Merchandising-Stand und wir hatten halt auch so Buttons und so, und die habe ich dann verkauft. Und dann haben die gefragt, ob die ein Autogramm haben können. Und habe ich gerade so eine Bratwurst gegessen. Habe ich so, ja, mein Wegen, ja. Autogramm hingeschrieben, dann wollten die noch ein Foto machen mit mir. Und da habe ich so ein Foto gemacht mit denen. Und da habe ich mich mal für 20 Sekunden...
So wie ein Promi gefühlt.
Wie jemand gefühlt, der irgendwie...
Richtig ist, ja. Als Musiker. Ja, das kenne ich aber auch tatsächlich.
Hast du auch schon ein Autogramm
gegeben? Ja, auch als Musiker tatsächlich.
Du bist auch Sänger, ne?
Genau, ich habe ja damals... in der Mittelstufe war das. Da war ich 16 ungefähr, muss es gewesen sein. Und wir hatten einen Auftritt in der Schule. Wer die Burgwaldschule Frankenberg-Eder kennt und zufällig da aus der Gegend kommt, herzliche Grüße dahin. Die müsste noch stehen. Und wir hatten einen Austauschschüler aus Polen. Und ich hatte auch einen Austauschschüler zu Gast und für die haben wir dann ein Konzert gegeben mit unserer Band. Und ich war total überrascht. Das kam sehr gut an. Und danach kamen tatsächlich dann Austauschschüler aus Polen und die haben dann auch um Autogramme gebeten, haben mir dann Zettel vor die Nase gehalten und wollten Autogramme von mir haben. Und ich war ganz überrascht, weil ich so dachte so,
ist schon.
Moment, Schulband und dann wollen sie Autogramme. Aber war schön.
Ich glaube auch,
das streichelt so ein bisschen das Ego.
Aber ein solches Autogramm, da habe ich auch immer das Gefühl, ich bin eigentlich irgendwie so ein Betrüger. Ne? Weil, ja, eigentlich habe ich das gar nicht verdient, dass jetzt irgendwelche Leute von mir ein Autogramm haben wollen. Aber gut, wenn man halt irgendwie, ne, das waren halt irgendwie bei mir jetzt, das waren irgendwie irgendwelche Mädels, die waren, was weiß ich, was 14 Jahre alt oder so. Ja, ich war 19 Jahre alt, war Sänger von einer Band.
Und dann
für die ist klar, man dann halt so, ja. Ne? Wow, da ist halt irgendwie. Da
steht jemand auf der Bühne.
Rockmusiker.
Und, ne? Ja, und
was habt ihr für Musik gemacht eigentlich?
Wir haben Rockmusik gemacht.
Also, eigene Sachen oder Coversachen?
Wir haben Coversachen gemacht, hauptsächlich gemacht. Was für mir zu Pass kam, weil ich kann ja keine Noten. Und ich gehe ja über Gehör. Aber wir haben schöne Sachen gemacht. Wir haben Klassiker gemacht, wir haben Nirvana gemacht, zum Beispiel. Alice Cooper, kann ich mich noch dran erinnern. School's Out, das haben wir dann immer gespielt. Mhm. Wenn dann...
School's Out for the Summer.
Das ist super. Ja, das haben wir immer gespielt, so
als vor den Ferien. Ne?
Da kommt das war Schülerband. Ja, das kommt natürlich super an. Das feiern die total. Nee, aber war schön. Und da unser, das war mein Deutschlehrer gleichzeitig auch. Und der war auch unser Musiklehrer. Oder der hat Musik unterrichtet bei uns in der Schule als Fach. Und der ist sowieso eine coole Sau. Der hat keine Ahnung, wie viele Dutzende Gitarren zu Hause rumstehen. Vielleicht sogar 100, man weiß es nicht. Mhm. Und das war cool. Weißt du, wie lange wir jetzt eigentlich schon reden? Und wir haben eigentlich noch nicht offiziell angefangen.
Ja, 6 Minuten. Okay. Das macht ja nichts. Wir müssen ein bisschen Zeitdruck kriegen, weil zum Thema der Woche haben wir nicht so viel aufgeschrieben. Aber egal.
Lass
uns erstmal Intro-Musik machen.
Intro.
Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast Episode 10. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Mein Name ist Stefan Simon und mir gegenüber sitzt
Sebastian Möller.
Möller. Wir haben ein Thema der Woche und das Thema der Woche lautet: Brauchen Spiele mehr Humor?
Ja.
Das hatte ich mir mal irgendwann aufgeschrieben. Wir haben irgendwann mal darüber gesprochen und dann habe ich mir das notiert, dass wir vielleicht darüber mal reden können.
Ja, ich habe ja erst gedacht, ich soll im Clownskostüm hier erscheinen, aber das habe ich dann kurzfristig mir dann doch anders überlegt.
Unterlassen, ne?
War zu warm, eindeutig. Sonst hätte ich es gemacht.
Ich habe auch, die erste und wichtigste Frage ist natürlich immer, was wir im Moment so spielen. Mhm. Und bevor wir jetzt zu deinem Weltraumerlebnis kommen, Ich habe was dazu beizutragen, zu der Sache, brauchen Spiele mehr Humor? Nämlich habe ich South Park, The Stick of Truth jetzt durch.
Hast du jetzt durch?
Es ist nicht lang, das ist 25 Stunden, vielleicht 30 Stunden, wenn man wirklich viel sammelt. So. Und es ist wahnsinnig überzeichnet, das ist halt South Park, ne?
Ja.
Man kämpft unter anderem gegen, also richtig überrascht war ich, oder auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es hat mich ein bisschen leicht verwirrt, als ich dann gegen Nazi-Zombies, sind da sowieso Standardgegner, aber das waren Föten. Also, das ist so eine Abtreibungsklinik und da kämpft man gegen Nazi-Zombie-Föten, die dann da so rumkriechen. Schönen Tag! Und so. Also, South Park. Ich mag South Park ja sehr. Mhm. Ich fand das Spiel auch lustig. Ich fand auch, dass es irgendwie, also es macht Spaß. Es hat alles, was so ein gutes Rollenspiel braucht, in so einem, wenn man jetzt als sowas wie Paper Mario, so ist ungefähr das Kampfsystem. Es hat einen wunderbaren, der Stil ist, sieht halt aus wie eine South Park-Episode.
Das ist natürlich geil.
Und dann wiederum fand ich es aber auch gleichzeitig sehr, ich hatte meinen Spaß eigentlich fast nur, wenn ich wirklich der Hauptquest gefolgt bin. Und abseits davon ist mir das Spiel sehr ruhig irgendwie. Also ungewohnt leise. Weil einfach es nicht so viel Inhalt gibt in dieser Stadt. Du läufst dann halt da rum, machst ein paar Garagentore auf und sammelst hier was und da was. Und dann fügt sich das so nach und nach zusammen. Es gibt dann auch schöne Sidequests, so Sachen wie Mr. Hanky, The Christmas Pooh.
Ja.
Und lauter so Sachen, also man verkauft den Weihnachtsmann, kann man zum Beispiel finden. Lauter solche Sachen. Auch schön, wenn man nach Kanada kommt. Na, du kannst nach Kanada kommen. Und wenn du nach Kanada kommst, dann sieht das aus wie so ein Zelda-Spiel. Dann ist das
Nein.
so. Ja, dann ist das ist so ja aus cool. der isometrischen, aus isometrischer Perspektive und ist alles so ganz pixelig.
Natürlich ist Kanada pixelig.
Kanada ist halt pixelig,
ja. Ja, die Amis, Kanada wird ja immer so als nett und die tun keiner Fliege was zuleide dargestellt. Aber
die Kanadier, ist mir auch aufgefallen, die haben ja in South Park, die bedienen gar nicht so dieses Standardstereotyp von Kanada, von irgendwie nett und sowas, sondern da geht es ja hauptsächlich um Furzen. Ne?
Ja,
also
ja mit diesen beiden Zeichentrickfiguren, ne, die verarscht werden.
Terrence und Philip.
Genau.
Und in South Park ist generell Blähungen jedweder Art, gelten als Magie. Ja, und man lernt dann natürlich seine stärkste Magie. Nagasaki heißt der super, super Zauber von Terrence und Philip, den man dann lernt. In so einer Matrix-ähnlichen Sequenz. Wo man dann in so einem Lernraum ist und so. Also es ist wahnsinnig absurd. Leider werde ich nicht nochmal versuchen, jetzt irgendwie da die Platin zu holen, weil da gibt's so viele Collectibles und auch einige, die. Ich finde es ja furchtbar, wenn man Collectibles hat, die man verfehlen kann. Die es dann nur in einer Sequenz gibt und wenn die Sequenz vorbei ist, dann kriegst du sie nie wieder. Und dann musst du quasi das Spiel von vorne anfangen und nochmal alles sammeln.
Ja.
Und ich finde deshalb, das müsste eigentlich so sein, ich habe das jetzt in einem Podcast gehört, in diesem PS I Love You Podcast von Kind of Funny. Das ist PlayStation Podcast, den ich immer höre. Und da die hatten diese tolle Idee, oder einer der Zuhörer hatte diese Idee und hat denen eine Mail geschickt. Dass man eigentlich müsste man es so machen, dass bei Trophäen müsste immer daneben stehen, ob die Trophäen verpassbar sind.
Ja.
Oder ob man sie auch so holen kann. Weil ich habe nämlich auch, ich kenne dieses Gefühl, wenn ich ein Spiel dann neu anfange und so ein bisschen diese Angst habe, was jetzt, wenn da eine verfehlbare Trophäe ist, so eine missable Trophy, und dann erarbeite ich mir irgendwie die ganzen Trophäen und am Ende stelle ich fest, ach, diese eine, da muss ich leider jetzt nochmal 80 Stunden spielen für. Und dann mache ich das natürlich auch nicht. Einfach so ein kleiner Tag neben der Trophäe. Missable oder sowas. Oder so ein Symbol. Und dann weiß man nämlich, wenn man irgendwie die Trophäen haben möchte, dann vorher in den Guide schauen. Ja. Was ich ja eigentlich sonst nicht mache. Ich will ja ungetrübt in das Spielerlebnis gehen. Wie ungetrübt ist jetzt dein Spielerlebnis von No Man's Sky? Warte,
ich muss... Schöne Überleitung.
Warte, ja, Moment. Weltraummusik.
Space.
Warte. Ich hab da jetzt... Ich habe was vorbereitet, aber nicht das hier. Die Weltraumabenteuer von Sebastian Müller.
Das gut, war ne? schön, das war schön, ja.
Wie so ein Hörbuch fast.
Ja.
Dann könntest
wir sollten ein Hörbuch aufnehmen.
Ja, vielleicht so ein Pixel-Diskurs-Hörbuch.
Ja, schickt uns der eine Zuhörer, der da ist, einfach eine Story, die müssen wir dann vertonen. Und wir sprechen natürlich alle Figuren.
Alle, genau, alle Figuren von uns gesprochen. Das wäre auch. Oder die Leute im Kolloquium, die sprechen dann alle so Figuren.
Oh Gott, Hilfe.
Was ist denn jetzt? No Man's Sky.
No Man's Sky.
Ich bin jetzt neugierig, weil ich habe sehr viel darüber gelesen.
Hast sehr viel darüber gelesen, ja. No Man's Sky. Ich habe jetzt 12, 14 Stunden gespielt.
Schon ganz schön viel, ne?
Ja. Also sowohl offline als auch online. Ja, klar. Also, weil ich mir natürlich, wenn ich 3 Jahre auf dieses Spiel warte, dann möchte ich jetzt auch endlich losstarten. Ich
endlich enttäuscht werden.
Ja, semi-enttäuscht, sagen wir es mal so. Weil, wo fange ich da an? Also technisch auf der einen Seite cool, ne, weil das, was sie versprochen haben, das.
Fang mal so an. Erzähl mir mal, wie fängt das Spiel denn an? Wie was ist denn jetzt, Spiel wenn da jetzt da ist dann so ein Startscreen? Dann drücke ich dann Start.
Genau, was passiert dann? Dann wird der Planet initialisiert. Ja, drückst auf die Viereck-Taste auf der PlayStation 4 und dann wird der Planet vor dir quasi generiert. Du wachst auch auf dem Planeten, es wird hell und dann ist so eine Initialisierungssequenz, wo dann deine ganzen Anzeigen geladen werden, ne? Lebensanzeige, Schildanzeige etc. Und in der Zeit wird der Planet vor dir aufgebaut und das Spannende ist natürlich so, auf was für einem Planeten landest du.
Das weißt du dann vorher nicht.
Weißt du vorher nicht, überhaupt nicht. Ich hatte sehr Glück, weil ich hatte einen Planeten, das war jetzt keine super große Fauna in dem Sinne. Ja, also schön subtropisch war es jetzt nicht. Das wäre schön gewesen, dann wäre ich auch länger da geblieben. Aber die Umstände waren jetzt nicht so widrig, dass ich jetzt die ganze Zeit am Sterben gewesen wäre. So schlimm ist es da jetzt nicht.
Das kann aber passieren, dass du auf dem Planeten aufwachst.
Es kann dir passieren, dass du auf einem Planeten bist, wo wirklich alle paar Minuten irgendein Sandsturm wirklich kommt. Und dann musst du immer wieder ins Raumschiff zurück oder dir in eine Höhle irgendwie Schutz suchen. Weil du halt natürlich darauf achten musst, nicht zu sterben. Ja, du hast so ein Schutzschild, aber wenn der runter ist, hast du ein Problem. Dann musst du den wieder aufladen und dann musst du ins Inventar und oh Gott, das Inventar. Das
macht Spaß, ja.
Das Inventar macht überhaupt keinen Spaß. Das Inventar ist viel zu klein am Anfang. Wirklich zu klein. Wenn du alle paar Minuten wirklich dann so hörst, du hast so eine Roboterstimme, die dir immer was sagt. So zum Beispiel so, oh, Lebensenergie niedrig, Schutzschild niedrig. Und dann so, oh, das Inventar ist voll. Diesen Satz werden No Man's Sky-Spieler sehr oft hören. Sehr oft.
Okay.
Ja, und du hast ja zwei Inventare? Ja, zwei Inventare. Also einmal vom Exo-Anzug, das ist quasi dein Raumfahrtanzug. Und du hast noch das Inventar vom Schiff und beides geht sehr, sehr schnell, sehr leer. Man kann zwar so Slots auf den Planeten finden, die dann mehr Plätze freischalten, aber die musst du auch erstmal finden.
Hast du denn so eine automatische Sortierfunktion? Ich finde das nämlich immer furchtbar, wenn man in Spielen nicht automatisch sortieren kann. Nach Wert der Gegenstände oder nach Gruppen oder nach Fundort oder sowas.
Nein, hast du nicht.
Das ist einfach nur so ein Wust dann dabei.
Dann kann es halt sein, dann hast du deine paar Heridium, also zum Beispiel man sammelt Elemente, sowohl welche, die es in der Realität auch gibt, als auch fiktive. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass sie ein eigenes Periodensystem sich ausgedacht haben, was aber an sich keine Rolle spielt, weil du sammelst die halt. Und aus diesen Elementen und Bausteinen craftest du dir halt deine Sachen. So. Und dann die erste Stunde, das wusste ich vorher, die erste Stunde verbringst du nur damit zu craften. Das Spiel erklärt dir aber nur rudimentär, wie das geht, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht. Deshalb, ich habe Kollegen gehabt, wirklich, die saßen 2 Stunden da und haben versucht, wie sie, man muss so eine Karitplatte, heißt das, herstellen. Weil das Raumschiff ist am Anfang, das muss ich noch dazu sagen, kaputt auf dem Planeten, wo du gelandet
bist. Was auch sonst?
Natürlich, wäre sonst zu einfach, um wegzukommen. Ne?
Mhm.
Und
ja, ist gerade ein Stück Kuchen hier.
Nom, nom, nom.
Lecker Marmorkuchen.
Und also die erste Stunde ist man nur mit Craften beschäftigt und der Kollege hat 2 Stunden gebraucht, nur um herauszufinden, dass man, wenn man was craften will, dann brauchst du einen freien Platz in deinem Inventar, auf den klickst du drauf und dann musst du quasi die beiden
Ressourcen?
Die beiden Ressourcen, die wenn du die dann hast, also erstmal musst du Plätze frei haben überhaupt für die Ressourcen, die du brauchst. Zum Beispiel für die Karitplatte, da brauchst du was war es? Eisen, Heridium, was war das dritte? Das habe ich schon wieder vergessen. Das brauchst du nämlich ganz am Anfang, ist das. Zum Beispiel. Und dann musst du die Startdüsen reparieren und den Hyperantrieb später reparieren und später musst du noch Antimaterie craften. Also sehr viel ist auf Grinden ausgelegt, tatsächlich. Und das Problem von No Man's Sky ist nicht nur, dass das Inventar relativ fummelig ist, sondern dass du am Anfang ist alles noch neu. Ja, wenn du das erste Mal so dann wirklich auch wegfliegst von deinem Planeten und dann siehst du das Sonnensystem, in dem du bist und den Planeten hinter dir, dann drehst du dich mit dem Raumschiff um und siehst so die ganze schon. Genau, so ungefähr.
Wow.
Genau, denkst du, boah, ist der riesig. Ja, ist halt wirklich planetengroß.
Mhm.
Das Problem ist, dieser Effekt, den hast du einmal oder vielleicht ein paar Mal, ne, wenn du dann auf dem Planeten landest jeweils oder auf einer Raumstation, wenn du das erste Mal in eine Raumstation fliegst, ist auch cool, die sehen von innen aber alle gleich aus. Ja, später, von außen sind die anders designt, diese Raumstationen, aber von innen sind die in der Regel gleich. Du hast, dann landest du, dann hast du so zwei Aufgänge jeweils, einer rechten und einer linken Tür, und dann die linke Tür ist meistens versperrt, die musst du mit einem sogenannten Atlas-Pass aufmachen, den musst du dir aber auch erstmal craften, und dann trifft man Aliens, und ja, das Problem ist, das hast du dann ein paar Mal gesehen, aber es wiederholt sich halt. Und diese ersten Male am Anfang sind cool, ja, das erste Mal einen neuen Planet sehen, das erste Mal Lebensformen scannen, das erste Mal in den Hyperraum fliegen zum Beispiel, das ist auch eine coole Sequenz, wenn du dann mit dem Raumschiff dann da rein fliegst. Aber das wiederholt sich halt relativ schnell. Und das eigentliche Gameplay ist relativ rudimentär. Und das sorgt dann auch halt, ich bin so ein Punkt, ja, es gibt immer wieder Punkte, die ich cool finde, wo ich dann sage, boah, das kenne ich noch nicht. Aber zwischen diesen einzelnen Etappen quasi machst du im Grunde immer das Gleiche. Und das muss halt einem gefallen. Das ist halt sehr, es ist sehr entspannt, das kann man sagen, finde ich, weil es halt relativ entschleunigt ist. Außer diese bescheuerte Weltraumpolizei, die sogenannten Sentinels, die jagen dich.
So dann, standardmäßig, oder was?
Ja, wie bei GTA. Du hast so eine Anzeige, so eine Fahndungsanzeige, quasi wie bei GTA, wie bei den Sternen.
Warum? Was wollen die denn von mir? Was habe ich denen getan?
Ja, denen tust du, also klar, du kannst denen was tun, aber wenn du zu viel Raubbau betreibst an dem Planet oder an den, ne, also zum Beispiel, wenn du Tiere umlegst oder wenn du, das kann man nämlich auch machen. Man kann übrigens alles benennen in No Man's Sky, wie man will. Ja, ich habe einen Planet habe ich Baumgeist genannt, einen anderen, mein Startplanet hieß Bobhausen. Also wenn ihr zufällig auf Bobhausen vorbeikommt, da war ich.
Und, sieht man dann auch so den Player, den Gamertag oder sowas von jemandem, der den.
Du, das weiß ich nicht, weil ich noch keinem begegnet bin. Ach so, oder beziehungsweise, klar, weil ich noch nicht, ne, jetzt einen Planet habe, der gesehen habe, der jetzt anders benannt wurde in den Systemen, wo ich bisher war.
Das muss sich doch unheimlich leer auch anfühlen, diese.
Ja, also klar, es gibt auch Weltraumpiraten, die können dir auch auf die Eier gehen. Wenn du nämlich ein Schiff hast, was zum Beispiel auf Erkundung ausgelegt ist, ne, man kann ja alles irgendwie upgraden. Beziehungsweise man kann auch Schiffe finden auf Planeten. Wenn die kaputt sind, dann musst du die aber erstmal wieder reparieren. Ne? Die sind dann vielleicht besser, aber der Aufwand ist dann oftmals groß. Du kannst dann dein Abbaugerät, was so ein Abbaubeamer quasi.
Ja, so mit so einem Strahlgerät.
So ein Strahler, den habe ich relativ schnell abgegradet. Da habe ich relativ innerhalb von, glaube ich, 2 Stunden meinen dritten
ist auch wichtig,
gehabt. Damit man ja, weil das geht dann schneller. Es geht viel, viel schneller, als wenn du so ein kleines Dutzelchen hast, was gefühlt eine Ewigkeit braucht, um so ein Plutonium-Kristall abzubauen zum Beispiel.
Ja.
Also, das sieht man auch an den aktuellen Wertungen. Und, ach ja, das Schlimmste an No Man's Sky ist die Gefahr des Absturzes des Spiels. Das ist mir persönlich noch nicht passiert. Ich hatte sehr viel Glück, aber ich habe Kollegen, denen ist das Spiel 10-mal hintereinander abgeraucht.
Auf dem PC habe ich das gehört.
So, auf Konsole sein. Ist das auch passiert, ja. Auf Konsole 10-mal hintereinander ist das Kollegen passiert. Oder es sind Leute auch schon mal im Planeten reingefallen. Und das darf nicht sein.
Ja.
Also das Spiel wurde so oft verschoben. Es ist ein kleines Studio, ja. Aber man kann, glaube ich, erwarten, dass zumindest, also wenn ich mir ein Spiel kaufe, erwarte ich, dass das nicht automatisch abkackt. Ja, wenn. Und das darf nicht passieren. Es gibt dann auch so, gab es auch ein Item-Problem bei Vorbestellern, wenn die das digital gemacht haben. Das muss alles gefixt werden. Das haben sie auch versprochen.
Also ich hab eine Kritik gelesen, die habe ich jetzt, glaube ich, nicht dabei. Aber ich erinnere mich noch daran, das war irgendein Artikel, der hieß irgendwie Everything that's what's oder sowas wie What's wrong with No Man's Sky explained in 4 Tweets. Und da hat jemand getweetet, dass eben, was du gerade als Raubbau quasi zusammengefasst hast, dass No Man's Sky ganz stark eigentlich, also oder ganz unreflektiert diese Position vertritt, dass man jetzt überall quasi hingeht und man grapscht sich alles, was man so mitnehmen kann, alle möglichen Ressourcen und macht sich das dann zu eigen. Ohne in irgendeiner Symbiose sozusagen zu existieren. Da wusste ich allerdings auch noch nicht, dass es die Weltraumpolizei gibt.
Ja, die gibt's. Die wird ja auch relativ schnell am Anfang vorgestellt. Wenn du nämlich dann direkt auf dem ersten Planeten landest, und dann, klar, craftest du auch da. Da sind das noch so kleine mini-fliegende Roboter, ja? So kleine Mini-Drohnen. Die werden aber immer größer später. Ja, das hat man auch in den Trailern, glaube ich, auch schon gesehen, dass die dann nachher noch so 4 Beine haben, so wie 4-beinige Hunde. Solche habe ich aktuell, die mich nerven. Und,
macht es keinen Spaß, gegen die zu kämpfen?
Ja, das kommt halt drauf an. Du musst halt entsprechend auch dein Werkzeug darauf craften, dass du gegen sie überhaupt kämpfen kannst. Und meins zum Beispiel ist nicht darauf ausgelegt, gegen andere zu kämpfen. Das heißt, das muss ich erst entsprechend. Es gibt so Baupläne, die kann man finden, ja, in auf den Planeten. Und da muss man die entsprechend erstmal craften. Beziehungsweise erstmal muss ich die jeweiligen Materialien suchen. Es ist mir schon mal passiert, ich wollte von einem Planeten weg. Dafür brauchst du Plutonium. um die Startdüsen zu aktivieren. Problem ist, dass auf diesem Planeten so gut wie kein Plutonium war.
Ja.
Und ich bin Ewigkeiten rumgerannt, nur um Plutonium zu suchen.
Aber es ist schon garantiert, dass du zum Beispiel auch jetzt du beim ersten Startplaneten, ja, da ist es garantiert, dass du auch weg kannst. Ja,
du also, kannst weg. Da auf den ersten Startplaneten wirst du garantiert alles finden, was du brauchst, um wegzukommen.
Mhm. Also ja. Ich habe ja auch ein paar Rezensionen jetzt gelesen und so. Es ist wie du es vorher gesagt hast, irgendwie viele Erwartungen wurden enttäuscht. Es gab dann auch, also dann gab es dieses Ereignis, wo auch Leute drüber geschrieben. Es hat auch eine Runde durch die Presse gemacht, auch auf Reddit ganz groß. Dass also zwei Spieler am ersten Tag es geschafft haben, sich zu begegnen und auf dem gleichen Planeten zu sein, aber dann sich nicht sehen konnten.
Genau,
und
das war auch für viele, glaube ich, ziemlich bitter.
Ja, dann gibt es dann irgendwie unterschiedliche.
Gab's die waren, glaube ich, auf verschiedenen Servern auch.
Ja, genau. Also, dass es eigentlich irgendwie nach Lobbys eingeteilt ist oder so. Und das, deshalb ist es jetzt nicht möglich, einfach, du siehst nicht alle anderen Spieler, sondern nur die irgendwie zufällig in deiner Lobby sind und so.
Was ein bisschen schade ist, weil man denkt ja immer so, ich meine, man lädt ja auch die Entdeckungen. Damit verdient man auch Units, das ist die Währung im Spiel. Die verdient man ja, indem man Sachen entdeckt. Und wir erstellen ja quasi, alle Spieler erstellen eine riesengroße Bibliothek an Sachen, Entdeckungen. Ja, die sie dann hochladen in die eigene Bibliothek der anderen, also in eine große Bibliothek, wo die Spieler dann nachgucken können, was es dann gibt. Und das ist halt schade, dass du dann halt, man denkt so, ja, wir bereisen alle zusammen ein großes Universum und in Wirklichkeit bist du quasi auf so Servern auf, ja, oder in so Lobbys halt, wo du dann nur bestimmte Spieler siehst.
Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, es ist klar, es ist von Anfang an ist es schon klar gewesen, dass No Man's Sky, das wird kein MMO oder so, das wird auch kein großes Multiplayer-Spiel, aber die Illusion oder zumindest das Wissen darum, dass andere Spieler da draußen sind und irgendwas machen, denen du theoretisch begegnen könntest.
Ja.
Das macht, glaube ich, viel aus.
Ja, der Reiz ist, dass du auf der einen Seite bist du dieser Lone Wolf, ne, der für sich dieses Universum oder diese Galaxie entdeckt. Und auf der anderen Seite hast du halt im Hinterkopf so, ja, da sind irgendwelche Leute, die machen jetzt genau das Gleiche wie du. Die grinden auch, die müssen sich gegen diese Weltraumpolizei oder Weltraumpiraten sogar durchsetzen. Man kann sogar selbst Weltraumpirat werden, wenn man entsprechend sein Schiff ausrüstet. Aber ja, es ist ein bisschen schade. Deshalb, ich hatte erst gedacht, ich mache das wirklich als Tagebucheintrag für den Podcast, aber... Ja, was soll ich immer erzählen? Oh, ich war jetzt auf dem Planet, ich habe da gegrindet.
Ja, ja, ne? Also ich muss sagen, ich habe, also zwei Gedanken habe ich dazu noch zu No Man's Sky. Mhm. Der eine ist, ich hatte angenommen, dass No Man's Sky auch ein, wenn kein super gutes, dann zumindest ein einflussreiches oder wichtiges Spiel wird. Mhm. Und ich glaube auch, das ist es geworden. Einfach das aufgrund schon, ja. dieses Algorithmus, dieser prozeduralen
Generierung. Der ist wahnsinnig gut. Ja. Also wenn man mal von den technischen Abstürzen absieht, ist das wirklich sehr, sehr gut.
Und das wird auch noch, es wird Patches und sowas geben und dann wird es über die Zeit reifen, auch das Spiel. Mhm. Allerdings glaube ich auch, oder was mich daran ein bisschen abschreckt, ist, dass es ist noch stärker so, als ich befürchtet hatte. Nämlich, ich stelle es mir ein bisschen vor wie so ein Ubisoft-Spiel, in dem es ja auch immer unheimlich viele Collectibles und Crafting-Sachen gibt und sowas wie Far Cry zum Beispiel. So die neueren Far Crys, wo man auch irgendwie, da muss man Tiere erlegen und da muss man Pflanzen sammeln und solche Sachen. Wie ein Ubisoft-Spiel, bei dem alles fehlt, was gut ist, sozusagen, sondern halt einfach nur, ist halt ein riesiger Haufen an Collectibles und Crafting-Material.
Es ist halt sehr viel, also neben dem Exploring-Gedanken, ist es vor allem sehr Survival-lastig. Mhm. Ne? Also das wird halt am Anfang auch relativ klar, weil wenn du Pech hast, landest halt auf einem Planeten, wo Säure zum Beispiel, wo Säure regnet. Ja?
Kannst du da, was ist denn, wenn du stirbst in No Man's Sky?
Wenn du stirbst, ist es ein bisschen wie bei Dark Souls, dann hast du nämlich deine dann gibt es den Punkt, wo du, es wird dann angezeigt, dein Grab, steht dort wirklich, ne? Also ein Punkt auf dem HUD, wo dann angezeigt, okay, da ist dein Grab und dann musst du da hinlatschen, musst es dir wiederholen. Das kannst du aber. Und wenn du im Weltraum stirbst, ich glaube, wie war das? Ne, ich bin noch nicht im Weltraum gestorben.
Und was ist, wenn du stirbst, während du dein Grab versuchst, wieder zu bekommen?
Das ist eine gute Frage. Das sind so Sachen, die ich nicht weiß, weil ich das bisher, ich bin bisher noch nicht gestorben.
Also
ich wäre fast mal gestorben.
Ich frage mich halt, was bei dem Survival, kann man da überall speichern? Oder gibt es Speicherpunkte?
Man kann jederzeit speichern. Wenn du, man kann sowohl in Raumstationen speichern, wenn du da bist, als auch jedes Mal, wenn du dann aus dem Raumschiff, wenn du ins Raumschiff wieder rein und wieder rausgehst, dann kannst du zwischenspeichern. Und es gibt auf den Planeten so quasi so Stationen auf den Planeten, die werden auch zufällig generiert. Aber die sind immer da, du wirst immer irgendwie eine finden. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn ich auf den Planeten zufliege, dann wird immer irgendwo in deiner Nähe ist so eine Station, was auch gut ist, damit du nicht Ewigkeiten suchen musst danach. Weil da kannst du auf andere Außerirdische treffen, das kannst, ja, NPCs, auf die kannst du treffen. Und du kannst auch, was soll ich sagen? Genau, und da kannst du auch speichern. Da gibt es auch so Speicherpunkte.
Also nimmt es nicht irgendwie diesem, hättest du gerne, oder, ja, weiß ich nicht.
Permadeath, so dass man...
Ja, genau. Also würde das nicht so einen krassen Reiz ausmachen, dass du eigentlich einen Permadeath hast und du müsstest...
Es wäre halt krass, wenn du das dann wieder von vorn anfangen müsstest.
Und ne? Dann kannst du vielleicht, dann spielst du vielleicht nicht den gleichen Charakter, sondern ist dein Charakter ist halt gestorben.
Ja, dann musst du wieder, landest du auf einem anderen Planeten und startest wieder von vorn.
Das wäre aber auch super, super ätzend. Weil dann jedes Mal musst du wieder anfangen, ein Raumschiff zusammen zu basteln und so.
Ja, vor allem, es gibt
dein so ganzer Fortschritt ist weg.
Es gibt aktuell so einen Exploit, womit man sehr schnell seine wichtigen Items, die kannst du ja auch verkaufen auf dem intergalaktischen Markt quasi, ne? Und das Interessante ist, der Wert deiner, oder der Wert deiner Waren, die du verkaufst, errechnet sich daraus, wie die anderen Spieler die Sachen kaufen. Wie bei der richtigen Börse, ja? Sind sie was wert oder nicht? Das ist ganz cool. Es gibt so einen Exploit, dass man solche Sachen meines Halbes, es gibt solche sogenannte Atlassteine, die sind sau viel wert. Da kriegst du für einen Atlasstein um die 68.000 Units. Und die Sache ist die, es gibt so einen Exploit, damit kann man die Sachen verdoppeln. Ja, wenn du stirbst, dann musst du die erst in dein Raumschiff-Inventar verfrachten, dann musst du dich mit irgendwas anlegen, sterben, dann wird das irgendwie verdoppelt. Und das kannst du theoretisch halt bis zum St. Nimmerleins-Tag machen oder solange, bis es halt die Entwickler wieder patchen. du kannst dich dumm und dämlich verdienen, ja, und kannst dir innerhalb von kurzer Zeit wahrscheinlich so das fetzte Raumschiff einfach mal kaufen.
Ja.
Aber ja, es ist in Ordnung, ja, also es ist vor allem sehr entspannt und es muss jeder selbst wissen, wer es noch nicht gespielt hat, sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall Let's Plays oder längere Gameplay-Videos gucken und schauen. Ich werde noch weitermachen, denn mal gucken, ob ich es bis zum Mittelpunkt schaffe oder nicht. Oder ob ich bis dato die Lust völlig verliere. Mal gucken.
Ich fliege hinüber zu einem neuen Planeten, um ihm einen unanständigen Namen zu geben. Kosmonaut Sebastian fliegt, fliegt, er schließt für uns das All.
Ich habe sogar einen Outro-Song.
Du hast eine Hymne.
Ich habe eine Hymne.
Ich habe gedacht, so ein bisschen, vielleicht habe ich mir neulich überlegt. Ich dachte, du machst so ein Tagebuch.
Ja.
Das ist ein Tagebuch.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, mache ich so ein, zum Anfang dann so ein bisschen wirres Klavier-Ding, so.
Ja,
und so.
Und dann zum
Ende so ein 80er Jahre. Ich fliege hinüber.
Ja, so ein 80er-Jahre. Ich hätte mir überlegt, so was so wie Major Tom, ja. Völlig losgelöst. Aber das kannst du übrigens vergessen mit einem unanständigen Namen. Ich hab's versucht.
Es klappt nicht.
Nein, es gibt einen Schimpfwortfilter.
Ah, okay.
Ja, sonst hätte ich meinen Planeten nicht Bobhausen genannt.
Also, ich habe noch gespielt Game of Thrones. Telltale, erste Staffel, bin ich durch. Ist gut. Super gut, eigentlich sogar. Naja, super gut, sagen wir mal nicht. Ich finde immer, man merkt an solchen Sachen auch, dass das... Wie nennt man das? Das Scriptwriting. Ich kann schon gar kein Deutsch mehr.
Das Drehbuch.
Das Drehbuch und überhaupt auch die Geschichten und so, die hinken der Serie schon deutlich hinterher. Mhm. Und die Charaktere sind nicht ganz so ausdefiniert und ja.
Es ist Telltale.
Es ist halt auch, ja, genau. Also es ist Telltale, die wenden halt immer ihre Standardformel an und ihre Standardformel ist ja auch gut, weil das nämlich eine Formel ist, in der es um moralische und schwierige, dilemmatische Entscheidungen geht. Mhm. Und das finde ich gut, weil darüber schreibe ich nämlich meine Masterarbeit. Und Game of Thrones ist insofern ein empfehlenswertes Spiel, würde ich sagen. Aber kein Meisterwerk. Bei weitem kein Meisterwerk.
Ja, ich habe mir überlegt, dass ich dann irgendwann mal dieses Batman-Telltale-Spiel spielen will. Aber erst, wenn alle Seasons raus sind. Ich habe keinen Bock. Es ist so ärgerlich wie bei echten TV-Serien auch. Dann kommst du eine Season und wartest dann wieder Monate, bis dann die nächste rauskommt.
Ich will das eigentlich gar nicht mehr machen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich mache das nicht mehr. Aber dann ist es doch immer wieder so, dass dann jemand kommt und dann ist dann so, ja, Game of Thrones. Oder, ne, und dann schaut man das dann doch und fängt es schon an. Ich finde es eigentlich furchtbar. Ich habe jetzt House of Cards, Better Call Saul, BoJack Horseman und was noch? Noch so ein Anime, Ajin heißt der. Alles Serien und Game of Thrones natürlich. Alles Serien, die ich dann, in die ich eingestiegen bin, und dann kommt man irgendwann an den Punkt und dann gibt's einfach erstmal nichts mehr. Und dann ist halt so, ja, hier, wie es weitergeht, erfahren Sie nächstes Jahr.
Deshalb, ich habe mir Breaking Bad, habe ich mir die komplette Box geholt mit allen Staffeln und habe die dann einfach durchgesuchtet und ich musste nicht drauf warten. Ich musste nicht ein Jahr, gut, ich habe es natürlich zu dem Zeitpunkt schon geguckt, wo jeder Hinz und Kunz schon das Ende wusste, aber
aber das ist trotzdem cool. Gut.
Ja klar, das ändert ja nichts an der Qualität der Serie. Also.
Ich finde das auch, ich finde das besser. Ich glaube, ich mache das jetzt auch eher. Dass ich wirklich sage, ich warte, bis die Serie fertig ist. Ansonsten ist man dann halt immer, dann ist man gerade so drin und dann ist es wieder vorbei.
Und dann musst du erstmal wieder reinkommen. Dann brauchst du wieder ein Jahr oder ein paar Monate, keine Ahnung, wieder Game of Thrones über ein Jahr und dann sitzt du dann wieder da und denkst, okay, Moment, wie war das nochmal? Vor allem, was sind ja, TV-Serien sind ja heutzutage so kompliziert geworden, ja. Durch das neue Storytelling, was sich so eingebürgert hat. Ja, heutzutage, die sind, Charaktere sind deep und die Entscheidungen sind mannigfaltig, die sie treffen und haben Konsequenzen. Und das hat sich halt sehr geändert. Aber wir wollen ja eigentlich nicht über Serien reden. Das können wir auch mal machen.
Weil ich finde das auch interessant. Also gerade die serielle Produktionsform, ich habe mich dem lange Zeit verwehrt.
Es hat sich schon was geändert.
Ja, ja, also mittlerweile finde ich das schon auch toll, wobei ich auch glaube, dass diese Quality TV. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie man das genau bezeichnet. Quality Series. Dieser ganze HBO-Kram und jetzt die Netflix Originals und sowas.
Genau, Amazon.
Genau, die dann irgendwie durch hohe Produktionsqualität und durch vielschichtige Charaktere und vor allem auch viele Charaktere oftmals.
Ja.
Und auch, die haben schon einen gewissen Mut, das muss ich schon dem auch zusprechen, auch Game of Thrones hat einen gewissen Mut, Dinge zu tun, die zum Beispiel ein Tolkien sich nicht getraut hätte. Ein Herr der Ringe jetzt, meine ich.
Ja. Ja, ich weiß, wer Tolkien
ist. Also. In Hobbit auch. In Hobbit ist es auch. Das sind alles sehr standardisierte Fantasy-Geschichten.
Aber er hat den Standard halt gesetzt. Das ist das Problem. Also deshalb. Ja. Er hat quasi alle. Tolkien hat so ziemlich alles, was wir heute an Elfen, Zwergen. Die Menschen. Menschen sind natürlich bei Tolkien ziemlich Arschlöcher. Was ja auch irgendwo passt.
Aber das meine ich gar nicht so sehr. Ich meine gar nicht das Fantasy-Setting, sondern ich meine zum Beispiel die dramaturgischen Wendungen. Ja, also irgendwie, dass irgendwas Schlimmes passiert. Auch die Darstellung von Gewalt und Sex.
Das hätte ein Tolkien nicht gemacht.
Aber wir sind auch, oder auch die ganzen moralischen Ambivalenzen und so. Bei Tolkien gibt's halt gut und böse. So.
Genau,
und
das ist ziemlich, ja.
Und dann gibt's vielleicht mal so eine Figur wie Gollum, wo irgendwie dann so leichte Ambivalenzen ausprobiert werden. In moderneren Serien ist es ja alles noch deutlich ausgeprägter, deutlich vielschichtiger. Und das finde ich auch gut. Ich glaube aber auch, dass sich diese Formel früher oder später wird sie sich auch abgenutzt haben. Und ich frage mich, was kommt dann? Mhm. Ich finde nämlich ich möchte nicht an einem Wettrennen irgendwie, oder ich würde das nicht gerne sehen, dass es auf so ein Wettrennen hinausläuft. Wer kann mehr Gewalt? Wer kann mehr Sex und sowas? Ja, das läuft dann alles auf so einen hedonistischen Selbstzweck hinaus. Und das finde ich eigentlich auch.
So wie der Hedobot.
Der Hedobot
aus Futurama. Der ist super.
Das ist ein hedonistischer Computer, oder?
Das ist ein Roboter. Ja, es ist so ein hedonistischer Roboter, der auch so ein. Der ist so Bronze-Goldfarben. Und der hat ein. So ein. Wie heißen diese? Hier Lorbeerkranz. Der hat so einen Lorbeerkranz. Das so,
ach so, wie so, der. Wie der,
so wie der römische Kaiser, ne? So total auf dekadent aus. Und das ist quasi so eine Couch, auf die man sich auch legen kann. Und dann massiert der einen.
Ah, nee, es gibt auch den Gott. Wie heißt der nochmal? Der Gott des Weines und der Feste.
Bacchus.
Bachus, genau, ja, den meinte ich. Ja.
Ja,
der hat
ja
auch
genau,
so einen Lorbeerkranz.
Genau so, und der trinkt auch mal Wein. Ja, ich glaube, dem ist er auch nachempfunden.
Was wir aber jetzt mal machen müssen, ist hier die Pixeldiskurs-Presseschau.
Ach, wir sind jetzt erst bei der Presseschau.
40 Minuten vorbei.
40 Minuten.
Wir sind bei der Presseschau angekommen.
Oh Gott, ja.
Also, Nummer 1. Ich habe einen Artikel mitgebracht. Der heißt Games, Fö und Fö. Oh Gott.
Games und Fö, was? Was möchtest du mit Fö?
Games und Föhn. Games und Feuilleton.
Ach so.
Das Feuilleton der Feuilleton.
Also ich dachte, das wäre der Feuilleton.
Die Feuilleton.
Die Feuilleton, also.
Das kann oder der Feuilleton.
Ja.
Games und Feuilleton. Oder, Doppelpunkt.
Ja.
Tradition der Ignoranz. Ein Artikel von Wolfgang Walk auf thevirtualmirror.wordpress.com, das ist sein Blog, hat Wolfgang Walk einen Artikel geschrieben. Der Artikel, also die Geschichte ist folgende. Die Webseite Internet Archive hat 10.000 Amiga-Spiele kostenlos online gestellt. Ja. Die machen das ja häufig, die machen das ja auch irgendwie mit alten Büchern und was weiß ich was, ne? Irgendwelchen lizenzfreien Musik und was weiß ich. Und darüber wurde eben über die Tatsache, dass diese 10.000 Spiele online gestellt wurden, wurde hauptsächlich in den Medien berichtet innerhalb der Ressorts Netzwelt oder digitale Medien. Ja, wenn wir jetzt über Spiegel Online sprechen und sowas. Ja, da haben dann die Netzressourcen oder die digitalen Medien, solche Ressorts. Ich kann heute nicht sprechen.
Ja, aber du hast ja auch Halsschmerzen.
Ich kann nicht sprechen. Mein Hals tut mir so weh. Ich hoffe, dass es bis zur Gamescom noch weggeht. Also, nochmal. Die Ressorts, nicht Ressourcen, Ressorts. Ist so viel an No Man's Sky gedacht. Netzwelt und digitale Medien, die haben darüber berichtet. Und der Wolfgang Walk, der findet das falsch, weil er der Meinung ist, dass eine solche Meldung, dass eben diese 10.000 Klassiker da jetzt online sind, die gehört eigentlich in die Feuilletons des Kulturressorts. Er sieht quasi in der Tatsache, dass das nicht diese Verfügbarkeit dieser Klassiker jetzt, dass das nicht von den Feuilletons der Kulturressorts, sondern von den Ressorts Netzwelt und was weiß ich was aufgegriffen wurde. Darin sieht er seine Vermutung bestätigt, dass sozusagen der kulturelle Diskurs nach wie vor ignorant ist gegenüber der Bedeutung von Games für die kulturelle und künstlerische Entwicklung unserer Gesellschaft. Und er sagt, Zitat, um das ganz klar zu sagen, die Kunstform, die im Augenblick den Menschen am meisten zu sagen hat, ist das Computerspiel.
Nein.
Ausrufezeichen. Und wenn ihr das nicht glaubt, jetzt wird er beleidigend, dann hebt euren Arsch mal vom Klavierhocker, das habe ich gerade gemacht, und bewegt euch vor die Tür.
Vom Klavierhocker. Weil jeder einen Klavierhocker. Weil jeder
ich habe einen.
Ja, du ja, aber.
Ich bin Klavierhocker. Ich hab einen. Also, ich habe gleich, es geht gleich noch weiter, das Zitat. Aber,
Hebt euren Arsch vom Klavierhocker, ja.
Ich möchte, an der Stelle würde ich vielleicht schon gerne einfügen, so als meine persönliche Meinung jetzt. Ich finde. Oder nee, ich mache es mal fertig. Ich habe danach noch was dazu. Er geht dann weiter und er sagt, und ihr Entwickler, Spielejournalisten und auch Gamer, er richtet sich also
an uns.
Ihr nehmt das einfach so hin, ihr findet es geil, dass es die Spiele wieder gibt und kriegt den Skandal nicht mal mit, dass diese kulturgeschichtliche Sensation außerhalb der Spielepresse im Computernetzweltsegment abgehandelt wird. Und dann, also der Artikel wird richtig fulminant, endet mit einem Aufruf zu einem Manifest. Er sagt, schickt mir eure Gedanken zu diesem Thema. Ich werde versuchen, sie zu sortieren und in einem Text zusammenfassen, den wir an den Anfang setzen können. Den Anfang einer öffentlichen Forderung nach Aufnahme von Games in den offiziellen kulturkritischen Diskurs. Die Forderung danach, dass deutsche Feuilleton-Redakteure entweder aufwachen und sich beteiligen oder auf dem Müllhaufen der Kulturgeschichte landen. Die Forderung, dass jegliche Diskussion um Gewalt in Games im Rahmen einer systematischen und ehrlichen Kulturkritik zu erfolgen hat. Und die Forderung, dass sich die Branche in ihrer Gesamtheit dieser Herausforderung und der damit verbundenen Verantwortung dann auch intellektuell und institutionell stellt.
Ja.
Der hat Haut auf den Tisch.
Da hätte ich aber was einzuwenden.
In dem Artikel. Was hast du denn einzuwenden?
Ja.
Also ich will erstmal vorab kurz noch sagen, genau, ich habe mich da jetzt ein bisschen, ich habe das jetzt ein bisschen vorgelesen, als wenn das albern wäre, aber ich finde seinen Punkt schon durchaus, ich nehme das schon ernst. Oh. Und wir sollten jetzt auch mal kurz darüber sprechen und das reflektieren. Aber du sagst, du hast was einzuwenden. Ja.
Bevor wir anfangen, Videospiele im kulturkritischen Dialog oder Diskurs zu behandeln, dann sollten wir erstmal anfangen, Videospiele als Kunstform offiziell anzuerkennen. Das ist nämlich nicht der Fall.
Wieso ist das nicht der Fall?
Rechtlich werden Spiele nicht unter Kunst oder fallen nicht unter Kunst offiziell. Sie fallen unter diverse Schriften.
Ach so, du meinst jetzt.
Und damit sind sie im rechtlichen Sinne keine Kunst. Mhm. Nicht wie Filme zum Beispiel oder Bücher. Ja, haben wir jetzt oft genug gehabt, den Vergleich mit Inglourious Basterds und Wolfenstein, wo beide behandeln die gleiche Thematik. Beide geizen nicht mit dem Gewaltanteil im Spiel, aber das eine wird zensiert. und das andere ist dann Kunst. Oder darf als, weil es Kunst ist, dann ne, dürfen dann solche Symboliken und auch Gewaltdarstellungen aufgegriffen werden. Und das finde ich schade, weil wenn wir so weit müssten wir erstmal kommen, dass wir sagen, okay,
wobei
wir sind auf, können fallen unter Kunst, weil dann hätten wir nämlich diese ganzen Diskussionen auch nicht mehr so stark, sind Videospiele jetzt wichtig, sind sie nicht wichtig.
Also ich finde, es gibt ein Problem bei diesem, eigentlich die beide Argumente gemeinsam haben, sein Argument und dein Argument, finde ich. Und das Problem dabei ist irgendwie, was ich daran sehe, ist, dass diese Kritik auch, so wie er sie formuliert, sehr scharf, sage ich mal, sehe ich als ganz legitim an. In den 90ern zum Beispiel. Ich finde aber auch, dass zu der Frage, ob, also wie das Verhältnis zwischen, also Games und Kunst ist, ich finde, da lockert sich dieser Krampf, dass man Games nicht als Kunst anerkennen will. Ich habe das Gefühl, der lockert sich. Es mag noch als diverse Schriften eingeordnet sein. Mhm. Aber wir sehen zum Beispiel auch die Tendenz, dass eine Institution wie die USK oder auch die BPJM wesentlich seltener in Spieler eingreift, weil sie eben auch zunehmend als solches anerkennt. Und ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess, der klar vorangetrieben werden muss. Und das finde ich auch gut so, dass er vorangetrieben wird von starken Stimmen. Aber ich finde auch, dass wir sind da auf dem Weg dahin, dass Games als Kunst
Aber das ist dann doch wieder das eigentliche Problem, was wir dann letzte Woche hatten. Ja? Da habe ich auch noch gleich einen Artikel, der eigentlich fast in eine ähnliche Kerbe schlägt, wie den du vorgelesen hast. Weißt du, jetzt haben wir einen Artikel, okay, Videospiele erhebt euch, wir brauchen ein Manifest für den Diskurs. Und vor ein paar Wochen haben wir noch die quasi Diskussion darüber gehabt, wo unser Innenminister sagt, ja, diese gewaltverherrlichenden Spiele sind natürlich ein Grund für Amokläufe und Gewalttaten, die zurzeit passieren. Ja, also das ist dieses so mal hü, mal hot. Von einem Tag auf den anderen sind wir jetzt wieder cool. Videospiele sind wieder cool, und wenn dann wieder was Schlimmes passiert, dann werden Videospieler und Videospiele wieder als Sündenbock herhalten.
Wobei ich glaube auch, dass, also ich finde bei dieser München-Geschichte, wir hatten ja damals drüber gesprochen, und da war auch meine Position, dass es also so krass war, die Forderung jetzt nicht. Das, was der Innenminister dort gesagt hat, Thomas de Maizière, war nicht klug. Und ich finde auch, das ist also objektiv falsch. Ja. Aber es war jetzt nicht so wie in den 90ern, als daraufhin quasi eine breite Debatte ausbrach um das Verbot von Killerspielen und sowas.
Die kam eigentlich noch mehr in den 2000ern, finde ich.
In den 2000ern, meinetwegen, ja. Und also da, ich finde, diese breite Debatte ist halt einfach gar nicht ausgebrochen. Zu der kam es gar nicht, das können wir jetzt auch rückblickend sagen. Wir haben darüber dann gesprochen und wir haben gesagt, Killerspieldebatte 2.0, und da war dann so ein bisschen das Fazit, brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Und wenn wir sie brauchen, dann brauchen wir sie innerhalb der Leute, ja, die sich mit Spielen beschäftigen. Und das ist ja auch genau das, was er sagt. Ja? Er sagt ja auch hier, Zitat, also Wolfgang Walk, die Forderung, dass jegliche Diskussion um Gewalt in Games im Rahmen einer systematischen und ehrlichen Kulturkritik zu erfolgen hat. Und dem stimme ich auch zu. Ich stimme ihm auch in allen Punkten im Grunde zu, aber seine Argumentation, die Argumentation von Wolfgang Walk hier, finde ich, hat jetzt das Problem, dass sie über das Ziel sehr stark hinaus schießt. Ja?
So ein bisschen.
Ich kann sagen, dass Games einen kulturkritischen Diskurs brauchen, dass sie auch Teil davon sein sollen. Ich kann auch sagen, dass sie in den Feuilletons des Kulturressorts aufgegriffen werden sollen. Ich muss aber nicht sagen, und damit, finde ich, mache ich mich irgendwie ein bisschen, ja, macht man sich fast ein bisschen zum Horst, indem man dann sagt, Zitat, um das ganz klar zu sagen, die Kunstform, die im Augenblick den Menschen am meisten zu sagen hat, ist das Computerspiel.
Ja, das ist ein bisschen,
das ist eine Überzeichnung.
Ne?
Ja, und das ist halt, also so eine Überzeichnung, klar kann man das jetzt aus dann irgendwie aus provokativen Gründen machen, aber warum soll man dann sowas anstellen? Im Prinzip will man doch eigentlich sagen, ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, für ihn zu sprechen, aber das wäre doch eigentlich eine sinnvolle Position, zu sagen, man setzt das überhaupt nicht in irgendeine Vergleichsrelation. Mhm. Weil diese Vergleichsrelation, Games sind aber besser als Filme, Games sind aber besser als Musik, das führt ja zu nichts. Und deshalb finde ich das eigentlich sehr unangemessen, sowas mit da reinzuflechten. Ich stimme also seinem Punkt ganz zu, diesen kulturkritischen Diskurs braucht es. Auch die Aufnahme in die Ressorts der
Feuilletons.
Ja. Ich kann heute nicht sprechen. In die Feuilletons des Kulturressorts, das braucht es sicherlich, aber wir müssen halt nicht, wir müssen das nicht so überspitzen, so als wenn jetzt der kulturelle Diskurs immer noch völlig blind und ignorant wäre gegenüber Games. Es gibt mehr und mehr Publikationen, das muss halt wachsen über die Zeit. Da braucht es auch, wie ich finde, kein Manifest. Mit dem Manifest, da kann man nicht so, das ist nur schwer. Gegen halt wen richtet sich denn dann das Manifest? Gegen alle? Also,
ja, aber das geht mir persönlich eh immer gegen den Zeiger.
Die Leute, die gegen alles Manifest sind.
Sollst du sagen, ja, wir sind gegen das. Und dann stelle ich mich dann und frage, ja, wofür seid ihr?
Also, also bei ihm ist es ja klar, wofür er ist, aber ich finde, da braucht es auch kein Manifest, sondern das muss wachsen und gedeihen. Spiele müssen sich ehrlich machen, es muss diesen kulturkritischen Diskurs geben. Wir wollen dazu beitragen. Viele andere Publikationen tragen auch dazu bei. Ja, es gibt Formate wie die WASD, es gibt die ZDF-Dokumentation von Christian Schiffer über die Killerspieldebatte, genau, die ausgesprochen interessant ist und also ohne diese ganzen Urteile in die eine oder andere Richtung auskommt. Ja. Mhm. Und ich finde also, wir sehen das mehr und mehr. Und deshalb, ich würde sagen, lass mal wachsen.
Ja? Lass mal wachsen.
Lass mal schauen, was da passiert. Lass uns nicht so sehr jetzt irgendwie da. Also, dieses Beharren darauf, Games sind aber wichtig. Mhm. Das zeigt doch irgendwie auch dieses Gefühl, dieses persönliche Gefühl, dieses subjektive Gefühl, dass sie eben eigentlich nicht ernst genommen werden. Stattdessen tun wir doch einfach mal so, machen wir es doch mal andersrum. Mhm. Tun wir doch einfach so, nehmen wir doch Games einfach mal ernst, anstatt darauf zu pochen, dass sie ernst genommen werden sollten. Nehmen wir sie einfach mal ernst und dann wird es auch mehr und mehr Leute geben, die das machen. Besprechen wir doch mal GTA 5 als ein künstlerisches Artefakt unserer Zeit und mehr wird auch in der Außenwahrnehmung die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Das, finde ich, ist eigentlich der richtige Weg. Jetzt habe ich tatsächlich noch was Schlaues gesagt, obwohl ich kaum sprechen kann, ne? Kaum sprechen kann.
Du hast was Schlaues gesagt.
Also bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Ja. Das ist mir spontan eingefallen.
Boah. Man merkt, da kommt der Akademiker.
Da kommt richtig der wütende Kulturkritiker kommt da auch wieder durch.
Ja.
Ich habe hier die Adorno-Biografie auf meiner Fensterbank. Nein, du hast sie gerade
hier vor dir liegen. Ja, genau.
Adorno, eine Biografie. Na egal.
Ja.
Okay, Dialektik der Aufklärung auch dabei? Nee, die liegt noch auf der Fensterbank.
Die liegt noch da. Ich glaube, heute ist der Stapel groß genug.
Vielleicht sollte ich einfach jede Woche einen Satz aus der Dialektik der Aufklärung, aus der Kulturindustrie vorlesen. Nein, du hast auch was dabei.
Ich habe was dabei,
Nummer zwei.
Nummer zwei, wir sind bei über 50 Minuten. Und zwar habe ich einen Artikel aus der FAZ dabei, der eigentlich, ne, der ist von Jonas Jansen und heißt: 2 von 5 Deutschen zocken vor der Gamescom. Das ist sogar im Wirtschaftsteil. Kannst du sogar hier sehen.
Komm mal hier. Ah, siehst du, den müssen wir an dem Wolfgang Walk einmal schicken.
Ja, hier, und zwar.
Mal schicken.
Wirtschaftsteil. Der ist vom 11.8.
Hat aber mit dem Kulturressort nichts zu tun.
Nein, Kultur nicht, aber Computerspielen ist kein Kinderkram mehr, hat der IT-Verband Bitkom in einer Umfrage ermittelt. Und auch, wie wichtig das Smartphone und die 3D-Brille sind.
Mhm. Aha. Schau mal einer an.
Ja, also da wird, also auf diese Sachen wird halt eingegangen im Artikel. Ja, also zum Beispiel mit dem Tablet, fand ich ganz nett. Während vor 3 Jahren nur jeder 10. auf dem Tablet spielte, macht es heute bereits mehr als jeder 2. Damit kommt es näher an die Spielekonsolen heran.
Was? Näher an die Spielekonsolen heran?
Ja, also was die Spielerzahlen angeht. Ne? Also wenn, dass sich das halt so geändert hat, dass wir auf Tablets mittlerweile unseren Patschefingern rumstochern.
Mhm. Mit meinen kuchenbeklebten Fingern.
Zum Beispiel. Ja. Genau, und das Trendthema für die diesjährige Gamescom, ja, haben sowohl die Kölnmesse als auch die Computer- und Videospielindustrie BIU das Trendthema virtuelle Realität ausgemacht.
Mhm.
VR-Brillen wecken nach einer Umfrage des BIU eine große Neugier. Das bestätigt auch die Auswertung des Bitkom. 39% der Gamer in Deutschland wollen sich eine solche Grafikbrille kaufen oder planen zumindest es zu tun. Also 39% ist schon nicht wenig. Ja? Dafür, dass diese Technik noch nicht jetzt wird sie ja zur Marktreife gebracht. Ja.
Jetzt wird sie zur Marktreife
gebracht. Jetzt sind gebracht, wir so an dem Punkt. Also vor allem noch mehr als auf Konsolen, glaube ich, als auch auf dem PC, weil da sind sie halt noch unerschwinglich. Das kann sich halt keiner leisten, mal eben 800 Euro für eine HTC Vive auszugeben.
Aber diese Statistik überrascht mich überhaupt nicht. Weil es so viele Leute gibt, die irgendwie, das heißt, also da zählt das ja auch dazu, wenn man irgendwie jetzt Candy Crush spielt oder was weiß ich was.
Ja.
Und insofern überrascht mich das gar nicht. Und ich finde es auch, ich finde es okay, aber ich finde es auch insignifikant, weil irgendwie ist es doch so, dass wenn wir jetzt über den Games-Diskurs reden, dann sprechen wir nicht über Candy Crush. Also auch, ja, können wir auch über Candy Crush sprechen, aber
ja.
Dann sprechen wir sozusagen über einzelne Teilbereiche nochmal von all diesem Klumpen an Kram, den wir Games nennen. Und dafür, weiß ich nicht, ist es irgendwie ein bisschen. Ich finde es halt irgendwie, es ist okay.
Ja, es sind halt auch Spiele. Das ist halt so die Sache, ne? Dass wir an dem Punkt angelangt sind, Sprichwort, jetzt fange ich auch schon an.
Können wir beide schon nicht mehr sprechen. Aber das wird Stichwort, ein super Podcast.
Oh Gott. Stichwort Pokémon Go, ja. Also, wo auch auf einmal Leute dieses Spiel gespielt haben, die jahrzehntelang vielleicht keine Videospiele mehr in der Hand gehabt haben. Oder vielleicht nie. Ja, also, das war ja auch die Aussage von dem Michael Graf in dem Video, was wir auch verlinkt haben in dem letzten Podcast, dass der dann auch gesagt hat, dass wir eigentlich nicht so borniert sein sollten als alteingesessene Spieler und dann sagen, ja komm, früher waren es die Leute, die Mohun gespielt haben, habe ich auch früher gespielt, ja, als kleiner Bub, ja, mein erster Shooter.
Ja.
Mein erster Shooter war Mohun.
Mohun, ja.
Ja, Mohun war geil. Ja,
Wolfenstein, glaube ich.
Also das ist anders, das Oldschool-Wolfenstein gewesen, ne?
Ja.
Oh. Aber,
da war ich ja, ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Was war das? Was
so
ist
typ,
das?
So ein Typ, der rennt da rum und erschießt irgendwelche Leute. Ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können.
Ja, dass du das überhaupt als Typ identifizieren konntest. So, ja, heute sitzt da mal ein Jugendlichen vor, der denkt sich, was ist das?
Ist das der Windows-Bildschirmschoner? Gibt es da diesen mit dem Labyrinth?
Weißt ja.
du, erinnerst dich daran? Ja. Das ist ein Labyrinth, glaube ich. Ich habe immer gedacht, es wäre ein Spiel. Ich fand das super interessant.
Das ist kein Spiel.
Ich fand das super interessant in
Bildschirmschoner. Oh Gott, ja, ey, Bildschirmschoner. Oh. Nee,
guck mal, die Top 5 der schönsten Bildschirmschoner.
Oh Gott, ey, wenn wir so weit sind, ne, dass wir das machen müssen, dann
können wir bei BuzzFeed anfangen.
Dann haben wir aber auch kein Thema mehr. Dann können wir wirklich gar nichts mehr, wenn wir über Bildschirmschoner sprechen.
Soll ich noch einen letzten Punkt machen?
Mach einen.
Einen habe ich noch, Nummer 3. Und zwar, wir haben uns das gerade zusammen angeschaut. Ich möchte gerne eine Empfehlung geben für eine Website. Oder man kann es auch, wenn man möchte, als kleines Mini-Point-and-Click.
Ja, es ist eigentlich ein Point-and-Click.
Die Seite heißt kein-raum-für-rechts.de. Kein-raum-für-rechts.de. Das ist von der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen-Ost, von der Abteilung Rechtsextremismus und Gewalt. Und was die gemacht haben, ist, die haben sozusagen ein virtuelles Jugendzimmer da zusammengebastelt, könnte man sagen. Ich nehme an, dass es auch ein Video oder eine Fotografie ist. Und das ist interaktiv. Also da sitzt dann so ein Typ, der sitzt auf der Couch und hat so ein Tablet in der Hand. Und man kann unterschiedlichste Objekte und Dinge anklicken.
Genau.
Und bekommt dann Informationen, das sind dann.
Man muss aber auch jetzt auch sagen, was für ein Zimmer das ist, von was für einem Jugendlichen.
Ach so, klar. Ja, also ja. Natürlich von einem Nazi.
Ja.
Von einem Nazi. Und da hängt da auch so eine Flagge, so eine Reichsflagge, genau. Was das auch immer war, weiß ja, ich ja. Gar nicht mehr genau.
Reichsflagge, ja.
Hängt an der Wand und wenn man dann draufklickt, dann sagt er halt irgendwie Heil Hitler und sowas, ja, und springt dann da irgendwie rum.
Eigentlich ein bisschen cheesy, dass dann einfach so wirklich auch den Arm hält. So.
Ja, es ist überzeichnend, aber auch aus einem bestimmten Grund. Man soll nämlich auch auf diese Art und Weise. Soll man das Material, man soll identifizieren können, was eigentlich Teil einer rechtsradikalen Ideologie ist. Man soll das Material ein bisschen kennen, die Bands, man kann auch die Musik ein paar Stücke kann man reinhören, um mal für Leute, die es noch nie gehört haben, einfach mal zu hören, wie das tatsächlich klingt, so Rechtsrock.
Damit die Leute dann auch wissen, wenn man, keine Ahnung, das kann ja irgendwie passieren, dann wird auf eine Party eingeladen, auf einmal hört man sowas. Oder Kleidung. Was ich ganz wichtig finde, ist, wenn man dann so Leute sieht, die dann so Labels Tor, haben von Steiner recht, genau, so die von rechtsradikalen Labels, dann so die Kleidung ist, dass man das dann halt erkennt.
Ja, genau.
Also,
und man kann sich auch Experten, da gibt es unterschiedliche Experten, die kann man dann befragen sozusagen, kann dann sagen, wie ist das eigentlich hier so und so. Es gibt kleine Videoausschnitte, die man sich anschauen kann. Und auch ein kleines, es ist so ein bisschen spielerisch. Da gibt es so eine Box, die ist verschlossen, da muss man Gegenstände finden, um die zu öffnen.
Ja, Achievement
und so.
Unlocked.
Und das ist also eigentlich, das ist ganz schön gemacht. keinraumfuerrechts.de, jeweils mit Bindestrichen dazwischen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz auf Toilette.
Ja,
ich bin dafür, dass wir
ich muss jetzt reden.
Du kannst entweder reden. Werde, ja. Willst du was reden?
Ich hast du noch was dabei? Ich werde ein bisschen was...
Dann redet komm, du mal. Ansonsten werde ich jetzt einen Schnitt vorgeschlagen.
Ach so, mir egal.
Aber wenn du noch... Mach du mal. Mach ja, du mal.
Werde ich mal ein bisschen reden.
Red mal.
Ich werde es versuchen.
Rede mal und dann kannst du schon mal... Kannst du Presseschau noch schnell fertig machen.
Genau.
Mal Presseschau fertig. Ich bin gleich wieder da und dann mache ich noch ein bisschen Musik und dann können wir ins Thema der Woche.
Ja.
Viel Spaß.
Ja, so. Während der Stefan sich hier jetzt... davon schleicht, habe ich nämlich auch noch was, was quasi Presseschau ist. Ich finde es nämlich ganz schräg und deshalb möchte ich, dass ihr es hört. Es ist ganz ungewohnt, dass ich jetzt alleine hier rede. Es ist wie, also es ist schon schräg, wenn man zwei Leuten in den leeren Raum hineinredet und hofft, dass jemand zuhört. Wenn man das alleine macht, ist noch schräger. Aber gut, und zwar, Moment, ich muss noch mal kurz den Artikel suchen, Sekunde. Das ist eigentlich kein Artikel, es ist eigentlich eine... Sekunde, wo haben wir es? Nein. Oh Gott, jetzt darf ich das nicht verpeilen, wo das ist. Ah, hier. Und zwar von IGN. Und zwar in den Newsbereich von IGN. Da hieß es nämlich, dass... Nein. Das sind Zustimmen und Fortfahren. Ey, das ist echt schlimm. Habe ich das jetzt? So, also, und zwar gibt es für Battlefield 1 den neuesten Shooter von DICE, der jetzt in den nächsten Monaten erscheinen wird, da gibt es eine $130 teure Battlefield 1 Collector's Edition, aber die kommt ohne Spiel. Ja, ernsthaft. Da ist kein Spiel bei. Und das ist eine Amazon-exklusive Collector's Edition, ganz genau kostet sie eigentlich $129.99. US-Dollar. Ja, und da ist kein Battlefield 1 dabei. Und ich fand das so schräg, dass ich das erwähnen wollte. Was ist dabei? Eine 14-Inch müsste sein, 14-Inch große Statue. Ein exklusives Steelbook ohne Spiel. Ein Cloth-Poster. Ein Deck of Playing Cards. Ein anderes Spiel. Ist auch sehr schön, wie sie immer dahinter schreiben, in Klammern so, not the game, not the game. Ein DLC für das Spiel, aber nicht mit dem Spiel, ein Patch. Ja, ein solches Premium, ja, ein Premium Package, Packaging. Also, es ist halt sehr schräg. Ja, dann macht man schon eine Collector's Edition, aber lässt einfach das Spiel weg. Das ist aber nicht das erste Mal, dass es das gab, dass ein Spiel, beziehungsweise eine Collector's Edition ohne Spiel ausgeliefert wird. Bei Wolfenstein gab es das nämlich auch schon mal. Da gab es die sogenannte Panzerhund-Edition. Da gab es dann eine Nachbildung von diesen Panzerhunden. Das sind Gegner im Spiel. Und auch da fehlt original einfach mal das eigentliche Spiel. Und für wen ist so eine Collector's Edition gedacht? Ich könnte mir vorstellen, für Leute, die sich das Spiel auf Steam kaufen, generell downloaden und keine physische Fassung von dem Spiel wollen. Aber ganz im Ernst, Leute, dann zahlt ihr trotzdem noch, ich weiß gar nicht, wie viel wird Battlefield 1 kosten im Steam, 50, 60 Euro. Und zahlt nochmal €130 extra, nur für die Collector's Edition. Also,
ja, das habe ich auch gelesen.
Es ist sehr, sehr schräg.
Hast du übernommen hier die
hab Show? Habe ich reingenommen, ja.
Ich habe die Show übernommen
hast. Ja, das sowieso, die habe ich gekapert.
Wir haben ja jetzt erst noch drüber gesprochen, glaube ich, letzte Woche oder sowas, wie das ist, alleine Podcasts zu machen. Hast du jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln können, ne?
So für 5 Minuten.
Ja,
für fünf Minuten
alleine.
Ja, ich meine, ich glaube, man kann das schon machen, wenn man da eine Struktur hat, ja, wie man das machen möchte. Oder wie Kollege Cassius ist. Oh, habe ich ja gerade Kollege gesagt.
Ist er ja.
Wir sind faktisch Podcast-Kollegen. Vielleicht sehen wir ihn sogar auf der Gamescom, das wäre lustig.
Ja, kann schon sein. Wir sind
ja da. Wäre ganz cool, mach ich dann so ein Foto und dann schreibe ich dann unter das Foto drunter, Pixel-Diskurs trifft Plauschangriff. Und ja, ich glaube, wenn man das als wirklich eine klare Struktur hat, dann kann man das auch alleine machen. Aber zu zweit ist es definitiv lustiger.
Soll ich überleiten?
Überleite. Überleite über. Thank you.
Warte, ich kann es gar nicht. Lass mal.
Das war The Last of Us.
Gut, ne? Du wusstest es jetzt schon, weil ich es schon mal vorher gespielt habe.
Scheiße! Ey, musst du das sogar noch extra sagen? Ich wollte einmal klug wenn du ein Stück...
Das war das, The Last of Us. Es ist Thema Last of Us. Gespielt in herausragend schlechter Form.
Das war eigentlich ganz schön. Ich glaube, spätestens an der... Ja, fand ich schön. Also spätestens an der Stelle, wenn ich das jetzt so als Podcast höre, ja, wo ich so einschlafen so...
Schön eigentlich, ne? Einfach ich finde es so, gut, auch dass die Vorstellung, dass Leute auch unseren Podcast zum Einschlafen hören.
Ja. Also wenn wir schon sonst nichts auf die Reihe kriegen, aber Leute zum Einschlafen bringen, das können wir.
Also, das Thema der Woche. Babam, bam, babam.
Ja.
Brauchen Spiele mehr Humor. Wie immer könnt ihr ein eigenes Thema, euren Themenvorschlag, an simon@pixeldiskurs.de schicken oder tweeten an @stefansimon. Und dann könnt ihr sozusagen ein eigenes Thema vorschlagen. Ihr könnt mir eure Gedanken mitteilen zu diesem oder jenem Thema. Wir werden die vorlesen und das diskutieren. Und dieses Mal diskutieren wir eben über die Frage, brauchen Spiele mehr Humor? Ja. Und ich habe auch vorgeschlagen dazu, vielleicht können wir das
Top 5.
Ja, vielleicht können wir das so angehen, dass wir wirklich mal uns doch mal wieder eine Top 5 anschauen. Nämlich eine Top 5 der humorvollsten Spiele oder die wir humorvoll finden.
Genau.
Und dann können wir uns auch fragen, sollten andere Spiele sich davon eine Scheibe abschneiden oder ist es eigentlich auch okay so? Ja, und was ist daran eigentlich überhaupt lustig? Und muss das überhaupt lustig sein? Und solche Sachen. Hast du was dabei?
Ja, ich habe meine Top 5 dabei.
Willst du anfangen mit deinem ersten Platz?
Mein erster Platz. Mein erster Platz habe ich direkt hier, Sekunde. Ja, genau. Mein erster Platz sind sogar gleich zwei Spiele in einem.
Monkey Island.
Nein. Nein, habe ich nicht dabei. Nee, aber Rayman Origins und Rayman Legends.
Darüber habe ich auch nachgedacht.
Die Rayman-Spiele. Generell, ich fand die Rayman-Spiele immer super.
Mhm.
Ich bin ein riesiger Fan von den Rayman-Spielen und Michel Ancel, weil der das ist so eine schöne, das Art-Design finde ich allein schon geil.
Ja.
Allein, dass der Hauptheld, er kann mit seinen Haaren fliegen und sie als Propeller einsetzen und er hat keine Extremitäten und er kann seine Fäuste aber trotzdem dazu benutzen, um die Gegner platt zu machen. Super. Generell einfach geiles Design. Und Globox natürlich, wir haben alle einen inneren Globox. Fett, faul, einfach nur doof rumlungernd. So, wie es sich gehört.
Aber an Rayman Origins oder Rayman Legends ist ja hauptsächlich, ist dann das Art-Design wirklich das, was die Komik erzeugt, ne? Dass die Charaktere, die Figuren sehen halt ultra lustig aus.
Ja, und auch das,
und die Boing, Boing,
Boing, genau, die Musik
trägt großen Teil dazu bei.
Die Musik trägt dazu bei und auch die Sounds, die Figuren machen. Und wenn man es man kann das ja im Multiplayer spielen und man muss auch dazu sagen, anders als zum Beispiel so gut, das erste Rayman war 2D, aber zum Beispiel anders als Rayman 2 oder Rayman 3, sind diese beiden Rayman-Teile wieder 2D. Sehr schöner 2D, der auf HD-Fernsehern sehr, sehr geil aussieht, finde ich.
So handgezeichneter Stil,
genau.
UbiArt-Engine.
Genau, die UbiArt-Engine. Die dann ja auch bei, wie heißt das Spiel mit der Prinzessin oder mit diesem Mädchen?
Child of Light.
Genau, Child of Light, da kommt die auch zum Einsatz. Und es ist total cool, wenn man das im Multiplayer zum Beispiel spielt, ja? Und dann spielt der eine meinethalb den Rayman und der andere spielt den Globox. Ich glaube, wenn wir noch andere mitmachen, dann könnten die Kleinlinge, das sind ja auch noch Figuren, mit so großen Nasen, und dann gibt's super. Und man kann halt seinen Kumpel einfach ohrfeigen im Spiel.
Genau.
Also ich hab mit meinem Bruder gespielt und wir haben erstmal die ersten 5 Minuten nichts anderes gemacht. Wir haben den Level gar nicht richtig begonnen, sondern wir haben einfach nur da gestanden und haben uns einfach geohrfeigt, weil das sieht so lustig aus. Die waren so, batsch, 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 machen die auch so tolle Geräusche dabei. Und dieser Schlag, der wirkt auch so schön saftig, ja. Wenn du einen Ohr feigst, halt wie in einem guten Zeichentrick. Das ist cool.
Ich glaube, das ist in Rayman Origins und Legends ist es halt wirklich so, dass die Komik, die dort erzeugt wird, ist ja einfach nur, es ist so eine ganz unschuldige Form des Humors, ja. Also einfach wirklich Sachen, die irgendwie dann ein bisschen lustig aussehen und sowas. Und da schaut man auch dann mal gern darüber weg, dass die weiblichen Spielfiguren völlig sexualisiert sind und so, ja. Einfach.
Ja, aber das ist mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, weil es so überkantet ist oder auch weil zum Beispiel diese weiblichen, was waren das denn nochmal?
Man muss da so Prinzessinnen retten oder sowas, genau, die können aber auch kämpfen dann
später. Genau, die kannst du selbst dann spielen. Und zum Beispiel dann haben die mal eine Zahnlücke oder so und das ist, ist eigentlich ganz witzig.
Also ich finde das Design der Charaktere dort ist wirklich einfach, es ist wirklich ganz ehrlich und unschuldig, einfach lustig.
Ja, genau. Einfach lustig. Das ist jetzt nicht irgendwie Spaß
auf. Es sieht alles irgendwie so ein bisschen albern aus. Es ist nicht zynisch, es ist einfach irgendwie ulkig. Es sieht halt lustig und spaßig aus.
Es gibt sogar Multiplayer-Spiel noch. Man kann nämlich gegeneinander Fußball spielen.
Ja, genau.
Also deshalb sogar die Rayman-Spiele, also generell, Rayman ist ein sauschweres Jump and Run. Also lasst euch nicht über diesen...
Später dann wird es richtig schwer.
Der Schwierigkeitsgrad zieht sehr schnell an.
Platiniert.
Du hast es platiniert?
Außer Origins habe ich platiniert. Legends habe ich nicht platiniert, aus einem Grund. Da gibt es eine Sache, finde ich so furchtbar. Da muss man nämlich in den Multiplayer-Challenges, die habe ich auch super viele gemacht von, aber da muss man so und so viele Punkte sammeln. Um diese Punkte sammeln zu können, muss man wöchentliche Challenges machen. Und das bedeutet, du musst dieses Spiel über, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre hinweg, musst du das jeden Tag, jede Woche musst du das spielen und immer als einer der Besten abschneiden in diesen Challenges. Und wenn du das nicht schaffst, als einer der Besten abzuschneiden, musst du noch länger spielen.
Ja.
Das ist so übertrieben. Ja. So übertrieben. Deshalb habe ich es. Aber alle anderen Trophies habe ich in Rayman Legends.
Krass.
Und ich finde das hat echt sau viel Spaß gemacht. Super viel Spaß mit diesem Spiel. Auch die Musiklevel. Super. Erinnerst du dich an Musiklevel? Die sind natürlich ein absolutes Highlight auch.
Ja,
sehr ulkig nachgemachte hier
also
Eye of the Tiger und
sowas. Ja, genau, Eye of the Tiger am Anfang. Wenn du dann so. Du wirst, glaube ich, so vom Drachen auch verfolgt und so auf einer Ritterburg. Und,
und es gibt so einen Ringkämpfer. Luchador!
Ja,
der einen dann so verfolgt. Das ist wirklich, es ist
groß. Ja, also generell die Themenvielfalt in den Leveln ist auch so geil. Weil, und auch immer ulkig umgesetzt. Also zum Beispiel mal ist es das Thema Essen. Ja. Ja, dann bist du in einem Level, wo du dann auf Butter zum Beispiel springen musst.
Ja.
Und so, ach toll.
Also, ich habe auch was dabei.
Ja.
Willst du erst was sehr bekannt ist oder was sehr unbekannt ist?
Ist mir egal. Überrasch mich.
Ich mache erst mal was ganz bekannt ist.
Mhm.
Und zwar GTA 5.
Okay. Habe ich auch erst gedacht, ob ich es reinnehme oder nicht.
Ich finde, GTA 5 ist natürlich genau das Gegenteil von diesem Rayman-Humor. GTA 5 ist ein sehr zynischer, bissiger Humor. Auch, ja, wie soll man sagen? Auch hat er immer so eine... referenziert immer auf irgendwelche gesellschaftlichen oder kulturellen Phänomene.
Mhm.
Die Radiosender, die in GTA 5 beispielsweise laufen, sind ultra lustig. Ich habe, als ich auch auf dem Weg zur Platin in GTA 5 immer dann, muss man mit einem Boot oder mit so einem U-Boot die ganze Zeit rumgurken und so Sachen einsammeln, immer diese Talk-Sendungen gehört in GTA 5. Wahnsinnig unterhaltsam. Und die überzeichneten Charaktere, insbesondere GTA 5 eben, also ziemlich alle Szenen, in denen Trevor vorkommt.
Mm.
Aber das ist halt ein ganz böse Form von Humor, die aber auch eben diesen hedonistischen, ganz unreflektierten Kapitalismus der Vereinigten Staaten aufs Korn nimmt. Und das finde ich, deshalb finde ich, gehört GTA 5 für mich in den Top 5. Zu den lustigsten Spielen.
Mm. Ja, es ist ein... Ich fand immer bei GTA auch die Werbeanzeigen so lustig.
Mhm.
Also wenn dann so bei
Pisswasser.
Pisswasser zum Beispiel. Oder bei GTA 4 war es, glaube ich, in New York. Da gibt es dann ein Gebäude, da steht dann halt drauf. Oder was bei GTA 5 hier mit Get Life?
GTA 4 hat, glaube ich, das Get Alive.
Genau, Get Alive, genau.
Gebäude. Und in GTA 5 hast du natürlich auch dieses spielinterne Internet, in dem du auch solche Seiten hast wie Life Invader, was das Äquivalent ist zu Facebook.
Ja.
Und das ist halt, auch schon, GTA 5 hat so viele starke Statements, wie dass du in diese Live Invader, da brichst du da ein, dann ist es da so eine totale Hipster-Firma und sowas, die halt auch irgendwie zeigt, wie auf so ganz absurde Art und Weise das zusammengeführt wird. Also die Angestellten sind völlig inkompetent. Der Typ, der Techniker fragt dich, du musst ihm dann helfen, ich weiß nicht, ob es ein Mitarbeiter, weil der ständig Porno-Pop-Ups und sowas hat und es nicht hinbekommt, die alleine irgendwie wegzuklicken und zu schließen. Und arbeitet bei so einem Unternehmen.
Ja, klar.
Und letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass bei der Präsentation des neuen, ich weiß gar nicht, wie es, Live Invader Phone oder irgendwie sowas, sondern ihr eigenes Telefon, haben sie sozusagen auch eine Entwicklung vorweggenommen, die noch nicht eingetreten ist, nämlich dass irgendwie so Unternehmen wie Facebook ein eigenes Betriebssystem für ein Handy oder sowas rausbringt. Bei der Präsentation einfach dem Typen den Kopf weggesprengt wird. Ja. Und das sind alles so, also das ist halt ganz, ganz bissiger, böser Humor. Ja. Sehr böser Humor. Mhm. Aber ja, GTA 5, was hast du noch dabei?
Ah, Sekunde. Geh an. Los. Ja, als nächstes Paper Mario habe ich dabei.
Auch wieder so unschuldiger Humor, ne?
Ja, also ich, vor allem jetzt den letzten Teil habe ich ja auf dem 3DS gespielt. Das war dieses Crossover zwischen Paper Mario und den Mario und Luigi Spielen. Ja, das sind ja zwei Rollenspielserien von Nintendo im Mario-Universum jeweils. Und das eine ist 2D, ne? Paper Mario, der ist 2D und Mario und Luigi ist 3D. Und der Witz ist dann, dass das ein Crossover ist zwischen den beiden Serien. Und das Tolle daran sind die Dialoge. Die sind nämlich saugut übersetzt worden ins Deutsche. Und dann tauchen auf einmal auch so Sachen auf, die man sich selber als Spieler, ich meine, jeder kennt Mario, sich nie Gedanken drum gemacht hat. Also zum Beispiel, was passiert, wenn zweimal Prinzessin Peach aufeinandertreffen? Oder zweimal Bowser? Ja, zwei Bowsers treffen sich. So, was passiert dann eigentlich? Und es ist total lustig, weil wenn in dem Moment, wo die beiden Bowsers aufeinandertreffen, man müsste ja denken, die beiden würden sich gut verstehen, aber die hauen sich die ganze Zeit nur auf die Fresse. Und bei den beiden Peaches ist es halt total cool, also dass Nintendo sogar weiß, wie armselig ihre Origin-Story immer ist in den Mario-Titeln. Naja, Prinzessin wird entführt und sie wissen, wie dämlich das ist. Dass sie sogar in einer Szene lassen sie die beiden Prinzessinnen, die sitzen dann im Käfig fest und dann unterhalten sie sich und dann sagen sie, ja, jetzt sind wir schon wieder hier drin, ne? Ja, schon wieder. Also, solche Sachen finde ich super und das Paper Mario, sehr, sehr witziges, sehr, sehr schönes Rollenspiel.
Das ist der Humor, den würde ich dann kategorisieren als so selbstreferenzieller Humor, ne?
Ja. So von wegen, na, weißt du? Ja, aber dann, ist schön. Aber,
Wir müssen ein bisschen fortschreiten.
Wir müssen
schnell machen. Ich habe was dabei, nämlich noch einen geheimen Tipp. Eines der ulkigsten Spiele, die ich jemals gespielt habe.
Ja.
Das als solches gar nicht so sehr bekannt ist. Und das heißt, ist eine Visual Novel.
Oh.
Mit dem Titel Steins Gate.
Was, Steins Gate kennt man, glaube ich, doch, oder? Also ich habe zumindest schon den Namen schon mal gehört.
Es ist nicht unpopulär.
Ja.
Also es ist auch nicht super populär. Ja, es ist nicht so super populär. Es ist vor allem auch nicht super populär, weil es halt einfach, also, naja, es ist nicht für seinen Humor bekannt, sage ich mal so.
Ja, ja.
Unberechtigterweise, denn es ist ein wahnsinnig lustiges Spiel. Der Protagonist ist ein totaler, es ist eigentlich ein ganz normaler Teenager, der aber für sich selbst glaubt, ein wahnsinniger Wissenschaftler zu sein. Und der seine Freunde, oder also Freunde in Anführungszeichen, als seine Assistenten behandelt. Und dann, da gibt es zum Beispiel eine junge Dame und er behauptet halt, das sei seine Assistentin. Er nennt sie mal Christina. Und sie heißt aber eigentlich gar nicht so. Und dann, okay. Und sie wehrt sich ständig und er macht trotzdem alles weiter.
Ich nenne auch immer Leute anders.
er gibt Leuten einfach Fantasienamen. Und
okay.
Das ist ein wahnsinniger Wissenschaftler. Und das ist ist ein total lustiges Spiel. Er lässt sich auf irgendwelche Dialoge ein, die ganz absurd und unpassend sind. Oder er rennt einfach weg in so Lachen. Und so, ja. Obwohl er eigentlich ein ganz normaler Typ ist. Mhm. Und deshalb Steins Gate. Eines der ulkigsten Spiele, die ich jemals gespielt habe.
Okay, dann mache ich mal direkt mit dem nächsten weiter. Ja, Portal.
Okay.
Portal 1 und 2.
Kennt man.
Muss ich dazu kurz was sagen? Es ist, Leute.
Nee,
geil.
Lass uns nicht mehr so viel dazu sagen.
Ja, es ist einfach Portal, spiel's und ihr werdet es nicht bereuen. Beide Teile, super.
Ich muss auch nichts sagen zu Monkey Island.
Monkey Island ist Monkey Island. Wer Adventures mag, liebt Monkey Island.
Es verbindet auch diesen selbstreferenziellen Humor mit so einem generellen, ulkigen Stil und so.
Ja.
Monkey Island ist einfach die ganzen Sachen von Tim Schafer.
Ja,
die meisten Sachen von Tim Schafer.
Kann ich mich direkt auch anschließen. Day of the Tentacle.
Ja, Day of the Tentacle.
Das ist mein
Nächster. The Cave.
Ja.
Broken Age. Kannst du alles mit rein.
Kannst du alles,
sind alle sehr lustig.
Ja. Und Day of the Tentacle, hallo, allein. Wie war das? Ne? Ich werde die Welt erobern. Das, ja. Also Purpur-Tentakel. Purpur-Tentakel.
Nachdem es dann irgendwelchen radioaktives Gewässer
da ja, genau, er trinkt das dann. Und das ist auch eigentlich ein sehr bitterböser Kommentar, ne, auf die Umweltverschmutzung, direkt zu Anfang. Aber hey, es ist selbst jemand, der ich, als ich, der ich keine Adventures mag, aber selbst, aber das ist super lustig. Jetzt kommst du wieder.
Ich überlege gerade, also.
Hast du noch eins?
Ich möchte noch eins. Eins füge ich noch an, weil ich. Das ist eigentlich nicht lustig. Generell als Spiel, aber es hat immer mal wieder so lustige Fragmente und die kommen dann dafür richtig gut. Und das ist Uncharted.
Ja.
Erinnerst du dich in Uncharted 1? Da gibt es eine Szene, wo Nate in so einen dunklen Gang geht. Ja, so ein dunkler Gang in so einer Grabkammer hin, durch so einen geheimen Gang. Und er steht dann, also er steht vorher noch, steht er mit Sully und Elena am Eingang. Und dann sagt sie irgendwie, sagt er irgendwie so, ja, ich muss da alleine hin und ihr müsst ja da anderen Kram machen, ich muss euch zurücklassen, ich gehe da jetzt allein hin und dann mache ich das. Und dann sagt sie so, ja, aber ich habe so Angst um dich, bitte sei vorsichtig. Und dann sagt er so, hey, ich bin immer vorsichtig, dreht sich um und rennt voll mit dem Kopf
gegen. Ja, das ist super, genau, genau,
also wo kommt der denn her?
Ja, das ist echt gut, ich bin immer vorsichtig.
Das ist halt, das ist so, also wirklich, das ist so der.
Das ist ja Slapstick, das ist ganz klasser Slapstick-Humor.
Genau, Slapstick-Humor. Klassisches Beispiel für Slapstick-Humor, was also auch wirklich diesen Uncharted-Spielen so einen gewissen Charme verleiht und auch die ganze Handlung dann so ein bisschen aufbricht, in dem dann halt einfach sowas völlig Dummes passiert.
Ja.
Das fand ich wahnsinnig lustig. Eigentlich ist es ist ja kein komödiantisches Spiel, nicht vorzugsweise.
Ja, aber
es hat Anflüge davon.
Es ist halt aber wie bei einem guten Indiana Jones-Film, ne? Der ja auch dann seine lustigen Elemente hat.
Ja, genau.
So, mein letztes ist Borderlands.
Ja, fair enough.
Fair enough. Also es ist lustig, der Antagonist, der Handsome Jack, ist super. Ja, der hat
das ist Borderlands 2?
Genau. Warte, war es 2?
Gibt es 3 überhaupt schon?
Es gibt, nee, aber da wird jetzt dran gearbeitet, nachdem Gearbox gemerkt hat, ups.
War ja doch irgendwie ein ganz gutes Spiel.
War irgendwie doch ganz geil und nicht dieses hier, wie ist es, Battleborn. Battleborn übrigens aktuell sehr günstig auf Steam.
Ja. Sehr, sehr nachdem Overwatch jetzt.
Nachdem Overwatch alles geruht hat und, darf ich das sagen? Ja, geteabagged hat.
Oh Gott.
Ey, ohne Scheiß. Das Spiel 2 Wochen später kommt Overwatch raus. Und ich fand es lustig, weil 2 Wochen später, als Overwatch rauskam, war Battleborn bereits da schon reduziert. Die haben direkt gewusst, okay, wir müssen das reduzieren, sonst wird das nix. Aber ey, Borderlands ist super, sehr, sehr witzig, cooler Shooter und, auch sehr, ein bisschen dreckiger Humor auch, aber es passt.
Ich finde aber auch, Spiele müssen gar nicht unbedingt, also die Frage war ja eigentlich, brauchen Spiele mehr Humor?
Oh.
Und wir haben jetzt unterschiedlichste Arten von Humor an Spielen ausmachen können. Zynisch-bissigen Humor, unschuldigen, einfach nur ulkigen Humor, selbstreferenziellen Humor, Slapstick-Humor. Es gibt viele Formen des Humors in Spielen, vielleicht auch, also die, gerade diese unschuldigen Formen, weil Spiele auch so ein bisschen eine Kultur, also kulturgeschichtlich sich auch oft an Kinder gerichtet haben und sowas, ja, und so einen harmlosen Humor entwickelt haben, auch einen ganz speziellen harmlosen Humor. Earthworm Jim zum Beispiel. Dann halt aber auch durch die Entwicklung, in der sie jetzt immer gesellschaftskritisch, oder na, sie waren eigentlich schon immer,
nur in
Wolfenstein kannst du auch als humorvoll bezeichnen.
Es gab auch so Humor, der eigentlich kindliche Sachen kontrakarikiert hat. Zum Beispiel hier Conker's Bad Fur Day.
Bad Fur Day, ja,
hab ich auch gerade gedacht. Ist super. Hätte ich eigentlich auch reinnehmen können, aber war mir dann so, ob das überhaupt noch jemand kennt.
Ich finde aber, auf diese Frage, wir können da jetzt nicht mehr umfassend drauf eingehen, weil wir wollen ja auch das Quiz machen, aber ich finde, brauchen Spiele mehr Humor, würde ich sagen, nicht unbedingt. Also ich finde, wir finden viele unterschiedliche Formen des Humors an Spielen vor. Und wir müssen jetzt nicht, ich sehe den Appell für unnötig, an irgendwie mehr Humor an Spielen vorzufinden.
Ja, also klar, also ich freue mich über jedes Spiel, was auch mal lustig ist, was nicht bierernst ist, was kommt, eben wenn es zum Beispiel sowas Kleineres ist wie ein Paper Mario oder sowas wie Portal, was natürlich wird es in der Form wahrscheinlich nie wieder geben. Das war super. Und ich glaube, es gibt immer wieder, vor allem im Adventure-Bereich, immer wieder Leute, die machen das, die wollen Humor machen und die werden auch immer wieder humoristische Sachen einbauen, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
Und Genau, ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte irgendwas noch sagen.
Ich weiß nicht, wolltest du überleiten oder wolltest du...
Ja, ich wollte eigentlich irgendwas noch sagen. Ich hatte noch irgendwas Wichtiges, habe ich jetzt komplett vergessen.
Ah, übrigens, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu machen. Das ist nämlich gerade, wo ich aha, eben über No Man's Sky gesprochen habe, eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Wieso gibt die USK eine Altersfreigabe ab 6? Ist nicht nachvollziehbar.
Ist es gruselig oder?
Es ist nicht gruselig, aber es gibt ja, du redest ja, es gibt solche Wissenssteine. Dann trifft man so alte Relikte von Außerirdischen. Und weil wir gerade über Kindlichkeit geredet haben und kindlichen Humor. Und es ist überhaupt nicht kindlich. Da werden dann Sachen beschrieben wie, oh, ich sehe vor meinen, da stehen dann so Texte, ne? So, ich sehe gerade so Metallspinnen, die über meinen Anzug krabbeln. Und dann kannst du so Sachen, reiße ich mir den Helm vom Kopf, weil ich schreien muss und alles. Teilweise richtig böse Sachen, die da drin sind. Also entweder haben die Tester oder die Leute von der USK das nicht richtig gespielt. Aber ich finde, es ist kein Titel, der ab 6 freigegeben werden sollte. Selbst wenn das Art-Design relativ knuddelig oder auch ein bisschen schräg aussieht mit den Aliens. Aber sorry. Da sag sogar ich, als jemand, der sich sonst immer beschwert, wenn Sachen zu hoch angesetzt sind vom Rating. Aber das ist bitte kein 6er-Rating.
Okay, ich mache jetzt Überleitung.
Do it. Ich weiß jetzt nicht, was da gerade passiert ist, aber es war sehr, sehr schräg.
Wir sollten noch über Humor sprechen.
Ja, das war aber nicht das. Ich weiß nicht, ob das jetzt Humor war oder ob das jetzt schon. Egal.
Körperverletzung war. Komm, das war lustig, oder?
Es war irgendwie so völlig awkward. Dieser Moment, wenn du nicht kapierst, was dein Co-Host eigentlich anstellt. Aber wir haben ja Fragen.
Ja, richtig.
Und die sind diesmal von Tobias Stückmann.
Der schöne Grüße.
Der hat uns schon mal super dolle Fragen geschickt. Und er hat auch ein Thema.
Das Pixel-Diskurs-Quiz.
Ja, rat mal.
Bom. Es steht 3-1.
Rat mal, was für ein Thema wird er wohl genommen haben?
Konsolentrivia.
Nee.
No Man's Sky.
Nein. Wäre auch lustig
gewesen. Nee. Gamescom.
Nein. Ja, Gamescom natürlich.
Gamescom?
Ja.
Oh. Nächste Woche geht's los.
Nächste Woche geht's los. Okay, Moment.
Thema Gamescom.
Aber
ja, gespannt. Was?
Ich weiß.
Hast du die Antworten jetzt alle gelesen?
Nein, aber ich weiß nicht, wo die Antworten. Na egal, das werden wir dann gleich rausfinden.
Okay, ich bin gespannt.
Denke ich doch.
Also, stell mir mal die erste Frage.
Soll ich die erst direkt stellen? Okay. So, Frage 1.
Ich lieg hinten, deshalb.
Ja. Okay. Bekanntermaßen ist die heutige Gamescom aus der Games Convention, die seit 2002 in dem wunderschönen Leipzig stattgefunden hat, entstanden. In welchem Jahr wechselte man mit der ersten Gamescom nach Köln?
Das hatten wir,
schon mal. Tobi, hörst du unseren Podcast nicht? Ja.
War das nicht, warte mal, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war aber 2008, ne? 2008 oder 2009?
Dann tipp mal ab.
Ja, du musst ja danach auch noch. Ich sag jetzt mal 2000. Bleibt im Ohr, ne?
Ja.
Bleibt im Ohr.
Das ist so scheiße. Ja, komm.
2009.
Scheiße. Ich dachte, wärst du bei 2008 geblieben.
Nee, ich sag 2009.
Scheiße. Ich glaube, es war nämlich 2009.
Ich weiß nämlich noch,
das war nämlich die Frage, die ich hatte.
Und ich habe nämlich damals auch getippt. Und ich habe irgendwie ein Jahr daneben getippt. Du warst deshalb näher dran.
Genau, ich war näher dran als in einem Jahr. Warte, ich glaube, man muss runterscrollen. Meinte er was? Antwort 2009. Du musst immer
richtige Antwort.
Du musst immer ganz nach unten, dann siehst du die. Du musst aber ganz vorsichtig scrollen.
Okay. 3-2.
Ja.
Frage Nummer 2. Bum, 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 bum. Was die E3 kann, kann die Gamescom schon lange. Jahr um Jahr zeichnet man auf der Messe die besten Spiele der Show mit dem Gamescom Award aus. Welcher Titel konnte 2015 den Preis für Best of Gamescom abräumen?
Letztes Jahr
Best of Gamescom.
Best of Gamescom, was war letztes Jahr auf der Gamescom? Scheiße. Ja, weißt du, du kriegst eine Frage, die schon mal gestellt wurde. Und ich, okay, warte, ich muss kurz überlegen. Also, was war letztes Jahr alles auf der Gamescom? Ich glaube nicht, dass es Battlefront war. Das glaube ich nicht. Es muss ja ein großer Titel gewesen sein. Was kam dieses Jahr denn raus?
Battlefront ist kein großer Titel, oder?
Doch, aber es muss ja ein Titel sein, so eine Best-of. Ja?
Best-of
Gamescom. Also Best-of-Gamescom, also ein Titel, der alle umgehauen hat. Oder wo gesagt wurde, das war der beste Titel, der gezeigt wurde. Oh Gott. Mhm. Boah. Ich überlege gerade. Moment.
Wenn du nicht antwortest, mache ich wieder das Schlabberding-Ding.
Nein. Ich sag. War es ein Nintendo-Titel? Nein. Oder? Ich weiß, dass irgendwann war es mal Splatoon, aber das war es, glaube ich, nicht. Ich weiß, was es war. Ich weiß, dass es war. Hier Mario Maker.
Weißt du sicher?
Ja. Müsste Mario Maker gewesen sein.
Okay, ich sag Uncharted, aber. Nee, ich sag Tomb Raider, aber du hast wahrscheinlich recht, ich scroll runter.
Ganz runter, schnell runterscrollen, aufpassen.
Schnell?
Ja, du musst,
an den Antworten also, vorbei,
oder? An den Antworten vorbei, die sind nicht direkt runter stehend.
Antwort. Nee, warte mal, nicht schnell, langsam muss man runter.
Ja, also.
Langsam.
Ja.
Ich hab's jetzt aber zugehalten in meiner Hand, ich hab's nicht gesehen. Antwort Nummer 2, Star Wars Battlefront.
Was? Ah, nee. Aber ich dachte, bei welcher... Ey, aber Tobi, dann musst du mir aber irgendwann nochmal erklären, weil was war das denn Mario Maker? Ich meine, ich hatte irgendwo auf Mario Maker... Ich hab's sogar als erstes genannt, ne?
War vielleicht Game of the Year oder sowas?
Nee. Oh, ich ärgere mich. Scheiße, ich hab's sogar genannt.
Deshalb hab ich's jetzt nicht genannt, weil du es genannt hast. Dann hab ich gedacht, ja, der hat bestimmt recht, der kennt sich aus.
Ja, dann hat aber keiner den Punkt, ne?
Dann kriegt keiner den Punkt.
Okay, immerhin 3
zu 2.
Gut zu wissen. Also willst du Frage 3 oder willst du Frage... Nee, also ich kann ja aussuchen.
Warte, ich muss ja weitermachen, oder was?
Ja.
Ach so, klar. Dann kannst du 3...
Oder, hast du die letzte Frage? Nee, du hast die letzte Frage gestellt.
Ich hab sie gestellt.
Ich hab sie beantwortet.
Das heißt, ich muss dir jetzt musst du und ich muss auswählen. Boah. Ja, ich nehme 3. Du
nimmst die Dry. Ich nehme die Frage Nummer 3. So. Was waren es noch für Zeiten, als verschiedene Publisher eigene Pressekonferenzen im Rahmen der Gamescom veranstaltet hatten?
Ja, gibt's jetzt nicht mehr.
Nein. In diesem Jahr verzichten Sony, Microsoft, Nintendo und Co. auf eine eigene Presseschau.
Doch, Pressekonferenz.
Ja.
Presseschau.
Er hat Pressekonferenz. Eigentlich ist es Pressekonferenz, Tobi, komm schon. Doch welchen mittlerweile eingestellten PC-Titel hatte Electronic Arts auf der Gamescom 2014 offiziell enthüllt? Er hat sogar gesagt, es gibt einen Tipp, aber dafür müsste ich den Anhang öffnen.
Es ist in einer separaten Datei, oder was?
Ja, weil ich glaube, das ist die Frage, von der er mir gesagt hat, dass sie sehr schwer wäre.
Öffne mal den Tipp. Komm, Tipp ist schon irgendwie...
Ja.
Ich weiß es nämlich nicht. 2014 okay, enthüllt...
Ich glaube, ihr müsst den jetzt gerade runterladen.
Mittlerweile...
Lädt den runter.
Nicht mehr...
Schon, Tobi. Wo ist der Tipp?
Hast du den Offline-Modus an?
Nein, ich bin doch im Netz drin. Tobi, wo ist der Tipp hin? Scheiße, wo ist der scheiß Tipp hin?
Gibt keinen Tipp wahrscheinlich jetzt.
Nee, warte.
Hä? Soll ich nochmal das Schlabberding-Ding-Lied machen?
Noch mal das Schlabberding-Ding. Das
Nein, ich überlege laut. Also es war 2014 von einem der großen Publisher angekündigt. Oder nee, von EA oder was war es?
Ja.
War es EA angekündigt oder einer der großen Publisher?
Von, was waren das noch für Zeiten? Electronic Arts.
Electronic Arts haben etwas angekündigt.
Alter, das Scheißding, Tobi, ich finde es gerade nicht mehr scheiße.
Haben etwas angekündigt 2014 und dann eingestellt.
Genau, es wurde eingestellt.
Oh, ich verfolge
doch. EA.
Von EA. Ich habe diese Pressekonferenz auf jeden Fall gesehen. Mm. Ich schaue die nämlich immer. Mm. 2014. Das ist halt schon leider ein bisschen her. Und mein Gedächtnis ist schlecht.
Mm. Mein Gedächtnis ist schlecht.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich vor 2 Tagen gegessen habe. Also ich weiß nicht.
Ich hätte.
Also, was war da auf der.
Ich finde es jetzt gerade leider den Anhang gerade nicht, weil aus irgendeinem Grund öffnet er den nicht. Er öffnet den Anhang nicht.
Also dann.
Müssen wir raten.
Sag ich, das war auch irgend so ein. EA haben doch die Star Wars Geschichte, ne?
Ja.
Und dann sag ich, das war. Nee, warte mal, das kann ja nicht, das kann nicht Star Wars, es gab mal Star Wars 1313.
Mhm, 1314, genau.
Das ist aber, das war aber vorher, glaube ich. War das 2014? So spät?
Ich weiß es nicht.
Auf der Gamescom? War das nicht auf der E3 angekündigt? Also ich nehm jetzt mal irgendwie so ein Star Wars. Ich erinnere mich noch an so
ein Star Wars.
Irgendein Star Wars. Die machen doch ständig da.
Es muss ja was anderes sein als FIFA.
Ja, FIFA wird ja nie.
Ach, wann wird FIFA denn also
so
eingestellt?
Ich nehme mal so ein. Ich glaube, es gab mal irgendwie so ein Star Wars Wing Fighter. Irgendwie sowas. T-Fighter irgendwie Gedönse. Das okay. Nehme ich jetzt einfach mal.
Du nimmst das Wing Fighter
Gedönse. Irgendwie so ein Wing Star Wars Flugspiel Gedönse.
Okay, gut. Ja, dann sage ich Star Wars 1314.
Und weiß die Antwort.
Ich weiß nicht, ob es das ist, aber es müsste es sein.
Scroll mal vorsichtig runter und sag mir mal, ob es das jetzt war.
Das war Frage 3, ne?
Frage 3.
Warte. Hier. Shadow Realms von BioWare Austin. Wie lange war das falsch?
Keine Ahnung.
Shadow Realms.
Keine Ahnung.
Oh, Scheiß. Das ist. Ich habe nicht. Also ich lese das und ich habe keine Ahnung, was das da sein soll. Das heißt, du bist dran.
Okay.
Papa.
Frage Nummer 4. Insgesamt kann man festhalten, dass die Gamescom im Jahre 2014 zum letzten Mal die gesamte Medienwelt nach Köln schauen ließ. Denn so hatte Activision nicht nur den Multiplayer von Call of Duty Advanced Warfare enthüllt. Auch ein überaus bekannter japanischer Game Director war direkt mit zwei Spielen zugegen. Ein überaus bekannter japanischer Game Director war direkt mit zwei Spielen zugegen. Um welche Titel handelt es sich?
Ja, das waren Metal Gear Solid 5 und PT. Playable Teaser.
Stimmt, das war zwar nicht auf der Dings selbst, aber
das war
im Rahmen der Gamescom, ist es online gegangen, ne?
Genau, das war dann der große Reveal danach, dass das Silent Hill sein soll.
Dann hast du recht, weil ein überaus bekannter japanischer Director kann eigentlich nur Kojima sein. Dann gebe ich gar keinen Tipp ab, weil das stimmt. Dann gehe ich jetzt hier runter. Mach jetzt mal hier gerade runter. Ja, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain und PT.
Woohoo.
Diding! 4 zu 2.
Das war sogar eine einfache Frage, finde ich.
Zurück. So, Frage Nummer 5.
Du willst die 5. Bum, 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 bum. Im Rahmen der Gamescom 2016 werden auch wieder einige ESL-Meisterschaften und E-Sport-Wettkämpfe stattfinden.
Oh, ach du Alarm.
Es ist die 5. Frage. So, neben dem Fall... Was? Dem Fall regional, okay, steht hier, bei Hearthstone Heroes of Warcraft kann man sich auch die Dauerbrenner League of Legends und Counter-Strike Global Offensive anschauen. Doch der Gründer von Boss Key Productions wird in seinem eigenen Spiel höchstpersönlich...
Nochmal, der Gründer von...
Boss Key Productions, also Boss und Key, wie der Schlüssel, ja, Productions.
Wer ist das denn?
Wird in seinem eigenen Spiel höchstpersönlich in einem Squad gegen ein Team aus Influencern antreten. Wie lautet sein Name und welches Spiel befindet sich derzeit bei Boss Key Productions in Entwicklung?
Jürgen Schmidt und das Spiel heißt Dark Force Teil 8.
Das ist dein Tipp?
Ich habe auch keine Ahnung.
Boss Key Productions. Ich glaube, ich weiß, was es ist.
Woher weißt du das denn?
Denn ich kenne Tobi und Tobi, es gibt da einen ganz berühmten Game Director oder Entwickler, den er besonders mag. Und nämlich den Game Director von God of War, von den ersten. Weißt du noch, wer es ist?
Nee.
Das ist der, nicht Jeff Keighley, so ein Quatsch. Ich weiß, warte. Warte. Ich hatte den Namen doch gerade. Moment. Moment. Also ich glaube, ich weiß, welches Team es ist. Ich glaube, er meint den Titel nicht Battleborn.
Paragon.
Nee, Drawn to Death.
Drawn to Death?
Genau,
Drawn to Death. Ach, echt?
Ja.
Boss Key Productions.
Ich glaube, ich kenne Tool, der liebt den Typ. Das ist der, nicht Jeff Keighley. Jeff. Irgendwas mit G war es doch. Komm schon! Also das Spiel heißt definitiv Drawn to Death und es ist von... Oh, warte. Ah! Den liebt der Tobi, weil der so ein Gameplay-Fanatiker ist. Es ist Drawn to Death von, Komm schon. Ich hatte es eben. Warte mal kurz überlegen. God of War 1 war... God of War 1. Lass mal kurz zurückdenken. God of War 1. Das ist von... Ich darf den Namen Jeff Keighley immer dauernd im Kopf. Der geht mir jetzt gerade nicht weg. Der ist es aber definitiv nicht. Das ist nämlich, kein... Oh Gott, ich weiß nicht. Das ist so wie letztens.
Also sollen wir jetzt einen Timer einführen oder sowas?
Ja, ey, komm. Ja, warte, dann... Ich muss jetzt hier die Jeopardy... ich will mal nicht zum Punkt durch die Lappen gehen lassen. Da darf ich mal sagen. Ja, warte, Tony. Ich werde mich gleich... Ich weiß, dass es Drawn to Death ist, aber... ich habe die Frage dir gestellt, also muss ich nachgucken.
Du kannst nachgucken.
Wie lautet der Name und welches Spiel?
Wir haben aber ja beide...
Es sind sogar zwei Fragen eigentlich. Wie lautet der Name und welches Spiel?
Ja.
Also das Spiel weiß ich und ich werde mich gleich in den Arsch treten, wenn ich den Namen wieder lese. Das ist Frage 5 war das, ne?
Ja.
So ganz langsam... Oh, ich lag falsch.
Komplett falsch?
Komplett falsch. Und zwar war es Cliffy B. Cliff Bleszinski. Und Lawbreakers.
Cliffy B. Warum habe ich denn den Namen Cliff Bleszinski in meinem Kopf gehabt?
Weil der für Gears of War verantwortlich war.
Ah, okay.
Der war der Game Director von Lawbreakers.
Und wer macht jetzt Drawn to Death?
Warte.
Drawn to Death.
Dann würde ich das endlich... Okay, gut, hätte mir jetzt also nichts gebracht. Hat die ganze Denkerei.
Drawn to Death, David Jeffy.
Ja, Jeffy. Es war was mit G,
Jeffy,
ja.
Jeffy,
du alter...
Bleszinski, Cliff.
Ja, Cliff und...
Letzte Frage.
Wir sind aber diesmal echt schlecht.
Wir sind wirklich schlecht. Wie geht das hier an?
Du musst drauf tippen einfach. Das
Phone, einfach auf den Screen. Ah, und jetzt
einfach wischen? Ja.
Okay, gut.
Letzte Frage.
Frage Nummer 6.
Bleszinski. Das hat mich aber schön gefoppt, der Tobi.
Im Jahre 2011 hatte der Fernsehsender RTL einen Bericht zur Messe ausgestrahlt, der die Messebesucher als Freaks bezeichnet hatte.
Ja.
So wurde behauptet, dass Videospieler unter einer mangelnden Körperhygiene, einer Soziophobie und einer der Gesellschaftsnorm nicht entsprechenden Persönlichkeit leiden. Schön, wie er das beschreibt.
Ist schön, oder? Tobi malt mit Worten.
Der Beitrag wurde mit folgenden Worten eingeleitet. Zitat. Sollten irgendwann doch Außerirdische bei uns auf der Erde landen, könnten sie auf folgende Veranstaltung wirklich enge Freundschaften schließen. Zitat Ende. Wie viele Beschwerden gingen daraufhin in der bis dato größten Beschwerdewelle der Landesmedienanstalt Saarland in etwa ein? Wie viele Beschwerden? Eine Schätzfrage.
Ich hätte jetzt erwartet, dass er mir die Frage stellt, welches Magazin das war, wo das ausgestrahlt wurde. Das weiß aber jeder, das war Explosiv.
Ja, RTL Explosiv.
Und es war... War es nicht sogar Nasan Eckes, die den Beitrag moderiert hat?
Nee, das war jemand anders. Oder? Die hatten so eine Messe-Babe irgendwie.
Ja, das hat den nachher interviewt, aber die. Okay.
Die hat das vielleicht anmoderiert.
Die hat das anmoderiert. Ich glaube nämlich, dass das die war. Okay, wie viele Beschwerden eingingen?
Ja, bei der Landesmedienanstalt und Saarland. Die größte Beschwerdewelle.
Also, ich sage, warte. Beschwerdewelle.
'Hoffentlich haben die Leute nicht so ein Auto-Feature, dass man, wenn es still ist, dass es dann sich abschaltet.
Oh ja.
Und schaltet sich zwischendurch immer der Podcast auf.
Und dann musst du dann doch wieder mit seiner...
Oh nein.
Oh mein Gott, 2011 war das, okay. Da gehe ich mal... von knapp 150.000 Beschwerden gehen ein.
Guck mal, das ist aber auch so, wir hatten ja gesprochen über die Musik von Rayman. Nein, das ist nicht, oder? In Rayman, aber könnte man sich doch vorstellen, oder?
Ja. Ja, aber ich glaube, es kommt tatsächlich so eine Ukulele vor.
Ja, ja, eine Ukulele kommt auf jeden Fall vor. Aber könnte man sich gut vorstellen.
Naja,
so, vielleicht sollten die mich mal als Komponisten engagieren. Jetzt, wo ich mich so hier erwiesen habe.
Dann auch
Schlabberdim.
Oh Gott.
Also du sagst 150.000.
150.000, sage ich.
Ich sage jetzt, ist ein schönes Handy hier, was du hier hast.
Ich weiß.
Wenn es angeht.
Das ist ein LG G4 für die Zuhörer.
Aber es... Ach, doppelt.
Doppeltippen.
Ah, doppeltippen. Das ist eigentlich smart, ne?
Ja, aber noch viel smarter, du könntest, theoretisch kann man es auch hinten, weil da sind ja die eigentlichen Knöpfe, das ist noch viel witziger.
Hinten?
Alle, das sind alle Knöpfe, das sind Lautstärke, Wippe und...
Wo jetzt?
Na da.
Hier?
Ja.
Ach, das ist ja praktisch.
Ja, das ist total geil, wenn du telefonierst, dann kannst du nämlich die
einfach Lautstärke... Einfach mit dem Zeigefinger...
Genau.
Ah, ich verstehe. Das ist praktisch. Also, ich sag... Ach, ich muss auch einen Tipp
abgeben. LG müsste mir jetzt Geld dafür geben.
Ich sag jetzt 250.000.
Okay.
Und
wahrscheinlich liegst du näher.
Oh, wow, scheiße. Wir sind so schlecht.
Ja, aber dann... Oh Gott. Welche, was ist das?
11.500.
Aber ich liege näher, ne? Ich bekomme den Punkt, obwohl ich meilenweit daneben liege.
Also, 5-2. Das war ja wohl die... Heute der Podcast, der war überhaupt nicht toll. Der Podcast insgesamt heute, der ist ein bisschen Überlänge. Ich kann nicht so richtig sprechen.
Wir haben eigentlich komplett am Thema vorbeigeredet.
Ja, wir haben das Thema eigentlich... Das
wurde überhaupt nicht behandelt.
Eigentlich nicht, ne?
Also wir haben über alles geredet, aber nicht über den Humor in Spielen.
Wie soll ich denn jetzt in die Titelzeile schreiben, brauchen Spiele mehr Humor als eigentliches Thema?
Nein,
wir
haben
überhaupt nicht über das Thema geredet.
Du wirst einfach in die Titelzeile schreiben, braucht unser Podcast andere Moderatoren.
Genau, das mache ich. Brauche unser Podcast andere Moderatoren.
Ja.
Weil wir sind so, also wir können die Fragen nicht beantworten. Wir stammeln uns einen ab, die Presseschau irgendwie so.
Die Presseschau
so,
war.
Und, das Intro auch. Ich wusste auch gar nicht im Intro so richtig, was ich da erzählen sollte.
Ja, also wenn ihr uns das, wenn ihr euch das angehört habt, dann...
Gebt uns keinen Stern auf iTunes.
Nein, doch, den brauchen wir.
Es gibt, ist ja Veranstaltungshinweise. Nächste
Gamescom.
Woche ist die Gamescom, das ist klar, das muss man, dachte ich, muss man gar nicht weiter erwähnen, das ist klar. Ja, dass die Gamescom stattfindet, das weiß mittlerweile jeder. Und zwar findet aber zeitgleich auch der Gamescom-Kongress statt. Das wissen nämlich nicht so super viele. Das ist nämlich eine Veranstaltung, die sich hauptsächlich an Leute richtet, die in der Wissenschaft unterwegs sind oder auch im Journalismus oder in der Industrie, Insider, sowas. Mhm. Und zwar am 18.08.2016, das ist der Gamescom Donnerstag. Wenn wir nicht schon am Donnerstag lauter Termine hätten, dann wäre ich auch gerne dorthin gegangen.
Ja.
Aber ansonsten, falls es euch interessiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Eintritt kostet, wenn man nicht auf die Gamescom geht, sondern nur dorthin, 70 Euro.
Was?
Nur der Kongress. Sehr teuer. Aber, jetzt kommt's, für Studenten nur 25 Euro. Also, falls ihr in Köln seid, falls ihr euch für GameStyles interessiert, aber die Gamescom eigentlich nicht so richtig euer Ding ist, aber ihr dennoch trotzdem mal Lust hättet auf einen Tag voller interessanter Vorträge, ich habe jetzt nicht rausgeschrieben, wer da alles spricht, dann Gamescom-Kongress, also congress.de, Gamescom-Kongress.de, da bekommt ihr alle weiteren Informationen. Ich würde sagen, das war eine durchwachsene Episode.
So ein bisschen. Aber dafür gibt es uns ja nächste Woche gleich dreimal, müsste es sein.
Dreimal wahrscheinlich. Wenn ihr unserem Games, wie sagt man, Gamescom-Coverage.
Ja, unsere Coverage, wollt, genau.
Dann könnt ihr jetzt.
Wir werden auch, ich werde auch versuchen, fleißig, uns natürlich, ne? Sag erstmal, was du sagen würdest.
Ich wollte sagen, dass ihr uns abonnieren könnt auf pixeldiskurs.de. Dass ihr uns auf iTunes abonnieren könnt. Dass ihr uns auf in eurem Podcatcher einfach abonnieren könnt. Aber du wolltest jetzt noch was sagen und dann muss ich noch eine Sache machen.
Ja, genau. Und zwar, nicht nur podcasten werden wir, sondern ich werde auch massig Fotos machen wollen. Das ist zumindest der Plan, die wir dann die ich dann auch immer auf Twitter dann jeweils hochladen werde, wenn ich was ganz Lustiges oder falls ich zufällig irgendeine Entwicklerlegende begegnen sollte oder es nicht merken sollte,
wenn es einfach vorbei läuft, läuft dann irgendwann im Hintergrund
läuft vorbei. Okay, Kojima läuft an einem vorbei, so. Nee, deshalb, das werden wir machen. Und wir werden natürlich noch unseren Shootout machen, wo wir dann sein werden.
Shoutout.
halt die Klappe.
Der gleiche Fehler jedes Mal.
Jedes Mal. Ja, komm, du hast dich auch heute
durchgestammelt. Ich habe mich 1000 Mal versprochen. Ja, ja, ich
weiß. Also deshalb, nee, unseren Shoutout, den machen wir dann auch, wo wir dann sein werden, damit wir dann mit euch reden können.
Genau.
Falls irgendjemand zu, wenn wir einen dazu kriegen, dass er kommt, der kriegt vielleicht.
Der kriegt dann diesen Code, diesen Cross-Code, das Spiel.
Der ist immer noch nicht weg.
Denn, wie ihr wisst, jede Episode des Pixel-Diskurs-Podcasts endet mit einem Song der Woche. Ihr könnt mir eine Audiodatei schicken, inklusive irgendeines, oder mit irgendeinem Link dabei an simon@pixeldiskurs.de. Wenn ihr das macht, bekommt ihr einen Code für ein Spiel. Auf Steam. Aber ich verrate nicht, was es ist. Ich habe es schon gesagt, aber es hat bestimmt keiner gehört.
Letztes Mal, ne? Hast du, glaube ich, gesagt, oder?
Vorletztes Mal. Ich sag das jetzt einfach gar nicht mehr. Ich sag nur noch, also, los, das kann irgendwas Kleines sein, das kann auch No Man's Sky sein. Das weiß doch niemand.
Ja, aber glaube ich, nachdem ich jetzt das über No Man's Sky gesagt habe, wird das gar nicht spielen.
Das weiß niemand, was das für ein Spiel ist. Es ist für Steam, das kann ich sagen. Ja. Und dieses Mal kommt der Song der Woche von Julian Kolbus. Julian Kolbus habe ich kennengelernt auf einer Tagung in München. Ich bin in der Studienstiftung des Deutschen Volkes und da war eine Tagung, eine Games-Tagung, an der habe ich teilgenommen. Da habe ich einen Vortrag gehalten über, ich glaube, Let's Plays und Interpassivität. Und er war einer der Mitorganisatoren. Und was er nämlich auch macht, ist Musik. Und zwar Musik für Videospiele. Er hat seine Website ist mediacrassy-music.com, also mediacrassy mit Doppel-C, mit 2C, -music.com. Er macht Auftragskompositionen mit eben einer vorwiegenden Leidenschaft für Games. Und ich habe mir auch mal seinen Trailer angeschaut. Er hatte so einen Trailer auf seiner Webseite mit allen möglichen Produktionen, die er gemacht hat in den letzten 2 Jahren, glaube ich. Und da sind echt tolle Sachen dabei. Er hat ein breites musikalisches Spektrum. Und macht dann so Industriefilmkram, aber auch Videospiele. Und also in ganz unterschiedlichen Genres. So,
ja. Das ist eigentlich ganz cool.
Ich finde es sehr beeindruckend. Deshalb möchte ich ihn gern würdigen. Jetzt auch mit seinem Einverständnis natürlich. Und eines seiner älteren Sachen als Song der Woche hier bei uns mit einbinden. Das Stück heißt Glitch Club. Das ist ein bisschen älteres Stück, wie gesagt. Und also wenn ihr euch über seinen aktuellen Stand informieren wollt, dann mediacrassy-music.com. Das war's mit dieser durchwachsenen Episode. Nächste Woche gibt's uns dreimal.
Also, dann am Samstag dafür nicht.
Genau, am Samstag dafür nicht. Also pixeldiskurs.de, iTunes und irgendwie Podcast-Service.
Wahrscheinlich einfach abonnieren, werden wir auch keine Fragen haben. Ne?
Vorbeischauen. Wir werden keine Fragen haben. Wir werden
uns
über Gamescom Eindrücke unterhalten. Und wir werden versuchen, unseren drei, wir hatten ja mal darüber gesprochen.
Ja, das letzte drei Mal, Pfeiler der.
Die drei Pfeiler der Gamescom-Berichterstattung.
Ja.
Den Fokus ein bisschen zu lenken auf auch kleinere Sachen.
Ja.
Was war das erste Disclaimer für Sachen, wenn wir irgendwie Fans
genau, wenn wir gehypt sind,
Disclaimer mit anbringen und die Meta-Ebene mit einbeziehen. Meta. Das werden die drei Pfeiler unserer Berichterstattung von der Gamescom sein in der nächsten Woche. Also folgt uns auf unserer Facebook-Seite,
genau.
Auch auf Twitter, @pixeldiskurs, Stefan Simon und @themöller_s.
Richtig.
Lasst uns Kommentare und Feedback da, immer an simon@pixeldiskurs.de und dann hören wir uns am Mittwoch nächster Woche hören wir uns dann. Am Abend irgendwann kommt dann der Podcast online.
Und der wird nicht wie hier jetzt, wir nehmen ja am Samstag auf und er kommt Sonntag raus, sondern wir werden am Mittwoch aufnehmen und auch direkt am Mittwoch wird er rausgehauen.
Genau. Gleich raus damit und dann können wir uns lauschen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Entschuldigt diese durchwachsene Episode. Das kommt manchmal vor. Man kann nicht man schreibt nicht immer Hits. Man macht nicht immer
nur Hits. Genau, nicht jeder kann. Man kann nicht immer geilen Film abliefern.
Eben. Ja. Gut, bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann.